herzlich willkommen zur 14. Episode unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir nehmen jetzt gerade auf am Montag, dem 10. Oktober. Und es ist heute unser letzter Tag von sehr vielen Tagen in Istanbul.
Ja, Istanbul. Istanbul ist ja eine Metropole in vielerlei Hinsicht. Erstmal ist es geografisch ja einzigartig gelegen am Bosporus. Wirtschaftlich ist es heutzutage natürlich auch sehr bedeutend. Und es war ja nicht zuletzt auch Hauptstadt zweier Weltreiche. Und da haben wir ja in der letzten Episode so ein bisschen den Schwerpunkt auf die historische Bedeutung gelegt und da auch schon ein paar historische Sehenswürdigkeiten abgehandelt, zum Beispiel die Theodosianische Mauer, die rumänische Festung und das Panoramamuseum, die so ein bisschen auch gekoppelt an die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen sind. Und heute wollen wir ein bisschen den Schwerpunkt auf die touristischeren Ziele, auf die übrigen Sehenswürdigkeiten und auch Sonstiges, was wir in Istanbul erlebt oder gesehen haben, liegen oder auch gegessen haben.
Ja, wir waren relativ lang in Istanbul, wir waren insgesamt 6 Tage auf der europäischen Seite, sind dann nochmal einen Tag rüber auf die asiatische Seite gefahren und sind jetzt hier auch nochmal 2 Tage gewesen. Heute ist jetzt der 2. Tag davon. Morgen fahren wir dann weiter und aus Istanbul raus endgültig. Und naja, bei diesem Übertritt über den Bosporus von der europäischen auf die asiatischen Seite, das war ein relativ großer Schritt für uns, denn es bedeutet letztlich, dass eine neue Etappe unserer Tour angebrochen ist, nämlich Vorderasien. Wir haben den Balkan und damit Europa verlassen und jetzt hier nach Istanbul, da kommen eben viele neue Regionen auf uns zu, die wir beide noch nicht gesehen haben. Okay, ich meine, du warst schon mal in Izmir, aber dennoch, sonst abgesehen davon, hast du ja wahrscheinlich auch noch nicht so viel gesehen und für mich ist wahrscheinlich der Effekt noch ein bisschen größer, weil ich ja eben schon mal 2013 mit dem Fahrrad nach Istanbul gefahren bin, damals aber dann eben wieder zurückgeflogen bin und jetzt geht's eben weiter. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt kommt. Und weil wir jetzt eben diese neue Etappe haben, gibt's natürlich auch damit verbunden neue Statistiken, jedenfalls eine neue Statistik auf unserer Statistikseite, will ich hier kurz bewerben. Zum einen haben wir jetzt eben nicht nur die Tagesstatistik und die Länderstatistiktabelle, sondern eben auch eine Etappenstatistiktabelle, wo wir die verschiedenen Etappen auflisten und die Statistiken eben, die diversen Statistiken, die wir bei den anderen Dingen hier auch haben, eben etappenweise aufteilen. Und dann, unabhängig von den Etappen, haben wir dann noch jetzt das Korrelationsdiagramm veröffentlicht, was eines meiner Lieblingsdiagramme ist, auch wenn man da wahrscheinlich sich schon sehr dafür interessieren muss, für die Statistik unserer Tour, um damit Zeit zu verbringen. Aber wenn man das tut, dann kann man auch sehr viel Zeit damit verbringen, weil man da sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat, um eben Korrelationen zwischen verschiedenen statistischen Größen, wie zum Beispiel der Durchschnittsgeschwindigkeit und den Tageskilometern, zu finden oder ob jetzt vielleicht tatsächlich eine frühe Abfahrtszeit am Morgen dafür sorgt, dass man weiterfährt oder ob vielleicht der Pausenanteil größer ist, wenn man mehr Fotos gemacht hat an einem Tag. Also solche Dinge kann man sich da anschauen und einstellen.
Ja, und außerdem haben wir in dieser Episode endlich mal wieder einen FAQ-Teil und zwar endlich den 3. Teil der Impftriologie, um das mal zu vervollständigen. Der wird dann ganz am Ende angehängt sein.
Ja, Istanbul. Was gibt's zu Istanbul zu sagen? Vielleicht als allererstes mal nochmal kurz den Namen zu klären, denn Istanbul hieß ja wahrlich nicht schon immer Istanbul und ist ja auch unter diversen anderen Namen bekannt. Zunächst mal wurde die Stadt hier unter dem Namen Byzanz oder Byzantion, also auf Griechisch eher Byzantion, gegründet. Unter dem Namen existierte sie bereits seit ca. 660 vor Christus als griechische Koloniestadt hier am Bosporus und war dann unter diesem Namen dann auch nach der römischen Eroberung noch eine mittelmäßig wichtige Stadt in Thrakien. Also auch unter römischer Herrschaft hieß die Stadt dann am Anfang mal noch Byzanz. Und erst als dann die Hauptstadt des Römischen Reiches 330 nach Christus von Kaiser Konstantin von Rom nach Byzanz eben verlegt wurde, wurde Byzanz dann in Konstantinopel umbenannt und dann auch prächtig ausgebaut, eben weil es ja dann eben nicht mehr nur so eine mittelmäßig wichtige Stadt war, sondern ab dann die Hauptstadt des Römischen Reiches. Seit dann die Osmanen 1453 die Stadt erobert hatten, wurde die Stadt im Alltag bereits Istanbul oder jedenfalls so ähnlich genannt. Da gibt es so verschiedene Erklärungen dafür. Also ich glaube, die man so unter Historikern noch am ehesten favorisiert, ist, dass wohl auf den Wegweisern ringsum der Text Istinbulin stand, was griechisch eben war für in die Stadt. Und ja, die Türken haben das dann wohl einfach als Stadtname missinterpretiert und so wurde dann aus Istinbolin dann Stadtname Istanbul im Alltagssprachgebrauch. Das ja, lässt vielleicht die Türken ein bisschen dümmlich erscheinen, diese Erklärung. Deswegen haben wir jetzt im Panorama 1453 Museum hier in Istanbul natürlich auch eine ganz andere Erklärung gefunden, weil mit der Erklärung sich die Leute hier wahrscheinlich nicht zufrieden geben. Dort steht, dass sich der Name von Islambol ableitet und das bedeutet so viel wie, wo der Islam im Überfluss ist. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zweifelhaft, dass das der Alltagsname war, dass praktisch die Leute im Alltag den Namen, wo der Islam im Überfluss ist, gewählt haben. Also eher so die einfachen Leute, denn offiziell und praktisch formal und diplomatisch hieß die Stadt während der ganzen osmanischen Herrschaft, also noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, formal immer noch Konstantinopel. Und genau, nachdem dann eben die türkische Republik ausgerufen wurde von Atatürk, erst da wurde die Stadt dann auch tatsächlich formal in Istanbul umbenannt, so wie sie heute noch heißt.
In der vorletzten Episode, wo wir erzählt haben, wie wir nach Istanbul reingefahren sind, hatten wir erwähnt, dass wir jetzt bei Murat nur ein bisschen arbeiten und dann umsiedeln ins Zentrum der Stadt, Sultan Ahmed, also wo die ganzen historischen Sehenswürdigkeiten sind und so, in ein Hostel oder sogar Hotel. Das hat leider nicht geklappt. Also wir sind dann eben die ganzen 6 Tage, die wir auf der europäischen Seite von Istanbul waren, bei Murat geblieben. Glücklicherweise durften wir das auch. Also danke nochmal an ihn, dass wir da so wohnen durften. Liegt einfach daran, dass alles super teuer war. Da selbst die Dormitories, wo man dann in einem 12-Bett-Dormitory geschlafen hat, hat 20 Euro pro Person pro Nacht gekostet. Das ist schon krass und man kann sich vorstellen, wie viel dann ein eigenes Zimmer sogar gekostet hätte. Wir wären ja auch in ein Dormitory gegangen, aber nicht zu diesem Preis. Nicht, wenn wir auch kostenlos woanders wohnen dürften, wo wir halt nur ein wenig außerhalb in der Stadt waren. Aber wie wir rausgefunden haben dann, ist halt einfach der ÖPNV sehr günstig in Istanbul und die Anbindung war bei uns auch sehr gut. Also Murat hat ja in der Nähe von so einer Universität, also eine Universität gewohnt und die hat eine eigene Metrostation gehabt. Deswegen konnte man mit einmal umsteigen dann in die, ja, in die Stadtmitte eigentlich kommen. Wie gesagt, 6 Tage waren wir dann bei Murat und ja, wir durften da wohnen wie in einer WG, wie als Mitbewohner, haben einen Schlüssel bekommen. Also das war echt cool da und ja, eben auch super glücklich oder praktisch für uns. Ja, da haben wir echt Glück gehabt, dass Murat uns da angenommen hat. Also wir haben ihn ja über Warm Showers gefunden und da ist ja nicht immer so, dass man da angenommen hat oder dass halt der Host da gerade nicht da ist, wenn man kommt oder sonst was.
Ja, und auch, dass man da 6 Tage bleiben darf, ist ja jetzt aus meiner Sicht jedenfalls nicht ganz selbstverständlich, aber für Murat schien es selbstverständlich zu sein irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall ganz cool. Also wie gesagt, der ÖPNV ist echt günstig hier und wir hatten eine gute Anbindung und zwar haben wir uns so eine Istanbul-Karte gekauft. Das ist einfach so eine Karte, da zahlt man 50 Lira für, um die Karte zu bekommen. Wahrscheinlich wird es in Zukunft teurer wegen Inflation, das waren jetzt jedenfalls so ungefähr 3 Euro. Was sie gekostet hat. Und dann, wenn man diese Karte hat, dann lädt man die halt mit Geld auf und zahlt dann eben 7,67 Lira pro Fahrt, also ungefähr 42 Cent. Und genau, bei jedem Eingang der Metro legt man halt die Karte hin und geht dann durch dieses Drehkreuz durch, also wie es oft ist bei U-Bahn in vielen Städten außerhalb Deutschlands zumindest. Genau, nach einem Umstieg ist es mit der Istanbul-Card dann ein bisschen günstiger. Also da wird im System irgendwie ausgerechnet, bei welcher Haltestelle du eben durchs Drehkreuz gegangen bist und wenn du halt innerhalb einer bestimmten Zeit später an einer anderen Haltestelle durchgehst, dann weiß es das System, dass es ein Umstieg war und dann zahlst du nur noch 5 Lira. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du keine Istanbul-Card hast und trotzdem mit der U-Bahn fährst. Dann muss man sich Tokens kaufen, also im Grunde Einmal-Tickets und die sind dann im Prinzip doppelt so teuer. Und dann hat man halt auch nicht mehr den Vorteil, dass Umstiege günstiger sind. Da zahlt man dann einfach 15 Lira pro Fahrt. Also knapp, also ein bisschen weniger als 1 Euro. Diese Istanbul-Card hat insbesondere auch den Vorteil, dass sie von mehreren Leuten benutzt werden kann. Das heißt, man kauft sich eine solche Karte für 50 Lira und lädt die dann halt auf und dann kann man die einfach für, was weiß ich, 5 Leute auch nacheinander benutzen. Dann relativiert sich dieser Preis für die Karte, also ganz schön.
Das heißt, sie lohnt sich dann ab 7 Fahrten, ne? Aber praktisch pro Person. Das heißt, wenn man zu zweit 4 Fahrten fährt, dann hat man insgesamt 8 Fahrten, dann lohnt sich sie.
Genau, kommt natürlich drauf an, wie man umsteigt, dann ist es sogar noch günstiger.
Also jeder Umstieg ist eine neue Fahrt.
Ja, okay, genau. Und sie kann ja sogar nicht nur für U-Bahn oder Metro halt benutzt werden, sondern auch die ganzen anderen öffentlichen Verkehre, also Tram, Busse, Fähren auch, ganz wichtig hier in Istanbul, aber auch für öffentliche Toiletten zum Beispiel. Die kosten, also zumindest hier im Stadtzentrum haben die immer 1 Lira, also 6 Cent gekostet. Und dafür zahlt man für eine saubere Toilette mit Seife und Klopapier, also das ist schon nicht so selbstverständlich hier. Bei den Moscheen gibt es auch immer Toiletten, aber da gibt es oft kein Klopapier und schon gar keine Seife. Von dem her ist das schon ganz praktisch eigentlich auch und günstig.
Ja, die Metro ist ja schon ganz gut ausgebaut und vor allem wird es auch weiterhin ausgebaut. Wenn man sich diesen Netzplan anschaut, dann sieht man die ganzen geplanten Neubaustrecken. Also man kommt da wirklich schon recht gut durch. Allerdings, die Beschilderung fand ich teilweise ein bisschen mäßig. Also vor allem eben an den Umsteigestationen, wenn man von einer Linie auf die andere umsteigen will, da haben wir uns teilweise schon fast ein bisschen verlaufen. Und also das bin ich jetzt zum Beispiel von der Metro aus Hongkong so nicht gewöhnt. Also da, wenn du da, ich meine, letztlich lag es daran, dass wir einmal ganz am Anfang ein Schild übersehen hatten, in die falsche Richtung gelaufen sind und dann kam aber halt kein Schild mehr, was uns korrigiert hätte. Und da würde man halt eigentlich schon erwarten, dass auch wenn man halt praktisch, ja, dass das Ganze ein bisschen fail-proof ist, ein bisschen mehr, dass wenn man einmal praktisch den falschen Abzweig nimmt, dass man dann immer noch Schilder hat, die einen wieder richtig leiten. Und das war eben da nicht der Fall. Und ja, also da muss man ein bisschen mehr aufpassen, als man es jetzt vielleicht aus asiatischen Städten gewöhnt ist, da sind sie hier dann doch nicht ganz so korrekt und penibel. Was hingegen ziemlich cool ist, ist, dass die Fahrradmitnahme in Metro und auch auf den Fähren ziemlich problemlos möglich und eigentlich auch kostenlos ist. Also wir haben es jetzt nie in der Metro mitgenommen, aber soweit wir das verstehen, würde man dann auch immer nur diese 7 Lira 67 pro Person zahlen, aber nicht nochmal extra was fürs Fahrrad. Und ja, man kommt natürlich mit Aufzügen und so dann auch immer aufs Gleis. Ich glaube, diese Barrierefreiheit, die war tatsächlich ziemlich durchweg gegeben in der Metro, sodass man mit dem Fahrrad recht gut dahin kommt. Muss halt dann gucken, dass man in den richtigen Waggon einsteigt, weil in allen anderen Waggons ist es dann verboten, Fahrräder mit reinzunehmen. Aber ansonsten eben Fahrrad mitnehme in Metro absolut problemlos möglich und auf den Fähren sowieso. Da haben wir das ja dann auch tatsächlich natürlich gemacht, zum Beispiel eben, um den Bosporus zu überqueren.
Ja, apropos Fährfahrt, allgemein lohnt sich so eine Fährfahrt, ob mit oder ohne Fahrrad, sowieso nicht nur über den Bosporus, sondern wir sind auch einmal nicht mit der U-Bahn in die Stadt gefahren, sondern mit einer Fähre eben entlang des Bosporus nach Süden. Das kostet dann eben auch nur diese Einmalzahlung von 7 Lira 67 pro Person und ist damit deutlich günstiger als so eine touristische Bosporus-Rundfahrt, aber trotzdem wahrscheinlich viel praktischer und bestimmt genauso gut, weil du siehst halt trotzdem alles und fährst unter diesen Bosporusbrücken drunter her und hast eine schöne Aussicht. Also man muss sich natürlich einen Tag aussuchen, wo das Wetter einigermaßen ist, wo es nicht regnet. Und dann hat man eine hübsche Fährfahrt eben über den Bosporus unter den Brücken durch.
Ich meine, was der Vorteil ist bei den touristischen Fahrten, ist, dass die halt noch, glaube ich, noch ein bisschen was dazu erzählen dann, was man so sieht, wenn man da dran vorbeifährt. Aber ob einem das dann der 10-fache Preis wert ist, das muss natürlich jeder selber wissen. Was man natürlich auch sieht auf diesen Fährfahrten auf dem Bosporus, sind natürlich diese großen Bosporusbrücken. Da hat man natürlich einen sehr guten Blick darauf von der Fähre, wenn man unten drunter durchfährt. Und also ich meine, die sind schon was Besonderes insofern, als es halt sehr große Hängebrücken sind, über den ganzen Bosporus, der durchaus einige Dutzend Meter, also was weiß ich, 100, 200 Meter teilweise breit ist. Und ja, entsprechend sind da auch die Brücken dann eben sehr monumental auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch wieder beeindruckend filigran. Also die Fahrbahn ist echt erstaunlich dünn und dadurch wirken die Brücken schon ziemlich elegant. Also finde ich schon auch, prägen schon auch das Stadtbild. Und naja, klar sind die modern und jetzt kann man sagen, die passen nicht zu den alten Moscheen und so Hagia Sophia und so von der Architektur. Natürlich tun sie das jetzt nicht, aber ich meine, die stehen ja auch nicht direkt dahinter und insofern, finde ich, prägen sie das Stadtbild auch durchaus positiv.
Was es auch in Istanbul gibt, sind tatsächlich Radwege, also gerade in Abschnitten entlang des Bosporus und dann fast durchgängig auch an der Marmara-Meerküste auf der asiatischen Seite, also im Süden, gibt es Radwege und zwar bis zur Fähre, die dann nach Yalova führt im Stadtteil Pendik. Ja, also die Radwege an sich sind auch hübsch gemacht, ist so ein blauer Streifen, meistens also gut asphaltierter bzw. betonierter Untergrund, weil es halt auch an der Promenade oft lang fährt. Und genau am Bosporus entlang sind wir dann auch auf der asiatischen Seite gefahren. Da gab es nur in kleinen Abschnitten immer diesen Radweg und stückweise musste man dann eben auf der Straße entlang fahren, bis dann wieder der nächste Radweg kam. Und da ist eben das Problem, wenn du auf den Radweg wechseln musst, weil die Beginne bzw. das Ende dieser Radwege ist nicht so ganz durchdacht. Also da hört meistens dieser blaue Streifen plötzlich auf und danach ist eine Wand. Das heißt, man muss echt auf Zack sein, vorher zu erkennen, wann dieser Radweg bald aufhört und sich da schon überlegen, wie kommt man von hier jetzt auf die Straße, weil oft ist die Promenade halt ein bisschen runtergesetzt oder da gibt es einen Bordstein, den man runter oder hochfahren muss. Und da gibt es zwar dann auch Rampen, wo du von der Promenade auf die Straße hochfahren kannst zum Beispiel, aber nicht dort, wo der Radweg aufhört, sondern 100 Meter vorne dran. Und deswegen muss man da schon wissen, ah, da muss ich jetzt hochfahren, um nicht zurückfahren oder absteigen und sein Fahrrad hochtragen zu müssen. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was denken können. Man muss ja einfach nur diesen blauen Radweg streichen, nicht bis zur Wand vorne durchmalen, sondern halt einfach dort aufhören lassen, wo die Rampe hochgeht. Keine Ahnung, was die Leute sich dabei gedacht haben.
Ja, wir sind also meistens eben mit der U-Bahn morgens von unserem Baumschauershost Murat in die Stadt gefahren. Am Anfang erstmal nach Taksim, da wo der Taksim Square, also der Taksimplatz ist. Dort gibt es natürlich auch eine U-Bahn-Station. Dort sind wir dann praktisch zum ersten Mal im Zentrum der Stadt aus dem Boden ausgestiegen. Und ja, da gibt es eben diesen Gezi-Park, wo die großen Proteste waren 2013. Und eben der Taksim Square selbst, da ist natürlich auch immer noch tatsächlich das Polizeiaufgebot relativ hoch, ne? Also jetzt zum Beispiel deutlich größer als jetzt etwa in Sultan Ahmed, also da, wo die ganzen historischen Sehenswürdigkeiten mehr sind, in dem alten historischen Stadtzentrum. Also der Taksim Square ist halt wahrscheinlich auch einfach so der Platz, wo die ganzen Demonstrationen am ehesten stattfinden. Und ja, das sieht man, auch wenn jetzt keine Demonstrationen da sind, doch an der relativ beeindruckenden Polizeipräsenz dort. Vom Taksimplatz beginnt dann die Istiklal Kadesi, das ist so wahrscheinlich die berühmteste Einkaufsstraße in Istanbul, würde ich mal denken, die vor allem ja für ihre Süßigkeitenläden bekannt ist und damit protzt. Also halt, ja, ich meine, es gibt ja sehr berühmte türkische Süßigkeiten, insbesondere Baklava, also ja, diese Blätterteig mit Pistazien in Honig eingelegtem Gebäck im Prinzip, ne? Also sehr, sehr süß. Und also das gibt es ja grundsätzlich auch immer auf dem Balkan, dieses Baklava, aber irgendwie gefühlt wurde es so immer weniger fettig und immer mehr süß, je mehr man eben der Türkei näher gekommen ist. Aber natürlich ist es immer noch ja, nicht eben gesund. Und was es dann eben neben diesen Baklava-Gebäcken, die es da auch natürlich in verschiedenen Formen und Farben gibt, das zweite große Ding ist dann das Turkish Delight. Das ist ja mehr so, geht ja ein bisschen so in Richtung Gummibärchen mit Nüssen gefüllt und also auch häufig mit Pistazien. Also es ist halt so eine Paste mehr, oder? Also ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben?
Ja, oftmals auch so ein Schaum, ne? Dieses weiße, wie nennt man denn das? Dieser weiße Schaumkram, wo dann Nüsse drin sind. Das ist ja nicht so, das ist überhaupt nicht wie Gummibärchen, dieses Weiße. Das ist mehr so ein Schaumgebäck, ne?
Ja, aber du kennst diese Gummibärchen, die unten, wo die untere Hälfte so weiß ist? Das ist ja auch so ein bisschen Schaum. Also es ist definitiv nicht dasselbe, natürlich nicht, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, womit man es eher vergleichen könnte. Also das müsste halt dann, man müsste halt nach Istanbul kommen und das ausprobieren, wenn es euch interessiert. Das ist, also ich meine, aber ich würde schon sagen, wer Gummibärchen mag, mag das wahrscheinlich auch. Wir sind ja eher so die Schokoladenleute. Deswegen ist jetzt nicht ganz so weit oben auf unserer Liste, wobei man natürlich ehrlich sagen muss, es ist besser als Gummibärchen. Insofern, also ich würde es mal zwischen Schokolade und Gummibärchen einordnen, was jetzt so was den Geschmack angeht oder wie gerne ich es habe.
Ja, deswegen haben wir uns ja auch nicht zurückschrecken lassen, bei dem einen oder anderen Süßigkeitenladen mal was zu probieren, denn manche hatten so Probierhäppchen ausgelegt. Gekauft haben wir dann natürlich nichts.
Ja, stimmt, da kann man ziemlich auf die Jagd gehen, wenn man das möchte und das ziemlich ausnutzen. Ich meine, wir haben es nicht so sehr ausgenutzt, da haben wir ein bisschen mal was probiert. Ja, und wenn man dann weiter die Istiklal Kadesi nach Süden Richtung Goldenes Horn läuft, dann kommt man erstmal in diesen ganzen Instrumentenläden vorbei. Da gibt es so einen Abschnitt von dieser Straße, wo wahrscheinlich irgendwie links und rechts jeweils 5 Läden sind, die irgendwelche Musikinstrumente verkaufen. Und wenn man dann unten am Goldenen Horn ankommt, dann kommt man im Prinzip genau dort raus, wo die Galaterbrücke über das Goldene Horn hinein dann eben nach Süden in das historische Stadtzentrum führt. Die Galaterbrücke ist ja wahrscheinlich so ziemlich die berühmteste Brücke Istanbuls, also ist jedenfalls definitiv ein Wahrzeichen der Stadt. Also wichtig zu unterscheiden ist eben keine Bosporusbrücke, da gibt es eben nur diese drei großen Autobahnbrücken, sondern eben nur eine Brücke übers Goldene Horn, also komplett auf europäischer Seite. Auch keine Autobahnbrücke, sondern eine normale Straßenbrücke, fahren auch Trams drüber. Aber das Besondere daran ist eben, dass unter der Brücke, also praktisch ein Geschoss unter der Straße, ganz viele Restaurants drin sind. Und zwar wirklich, wirklich viele. Also in der Mitte ist praktisch ein kleiner Durchgang in der Brücke für die Schiffe. Dort gibt es keine Restaurants, aber dann hat man praktisch auf beiden Seiten jeweils 10 Restaurants, also auf beiden Seiten des Durchgangs, auf der einen Seite der Brücke und dann nochmal auf der anderen Seite der Brücke, also praktisch auf der Gegenfahrbahn, auch nochmal jeweils 10. Also insgesamt 40 Fischrestaurants, die ja wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger das Gleiche verkaufen. Und es ist wirklich beeindruckend, wenn man da langläuft, wie da, naja, man kann es nicht sagen, dass ein Fischrestaurant aussieht wie das andere. Die haben schon alle irgendwie so eigene Möbel und so weiter. Also die sind schon alle unterschiedlich eingerichtet. Aber jetzt ist jetzt auch nicht so, dass die alle komplett verschieden sind, sondern also vom Stil und vom Prinzip sind die schon alle sehr ähnlich. Und es ist wirklich erstaunlich, wie 40 Fischrestaurants direkt nebeneinander auf dieser einen Brücke, wie das wirtschaftlich ist, also ist schon beeindruckend, wenn man da langläuft. Und was man außerdem neben diesen unzähligen Restaurants auf dieser Brücke hat, sind auch unzählige Angler, die oben drauf stehen auf dem Gehweg und ihre Angel runterhängen lassen in das Goldene Horn und da ja auch eher kleinere Fischchen, muss man sagen, rausziehen, ne? Also die machen jetzt da auch keinen Riesenfang. Und das Wasser ist jetzt da mitten in Istanbul wahrscheinlich auch nicht so sauber, dass das jetzt irgendwie die beste Fischqualität ist, die man bekommen kann. Aber trotzdem hält es die Istanbuler. Ich meine, auch allgemein in der Stadt sieht man ja Angler überall, die ganzen Bosporus entlang. Alle 10 Meter hast du einen Angler auf beiden Seiten, auf beiden Küstenseiten und auch am Marmara-Meer. Also Angeln scheint schon so ein bisschen hier Volkssport unter den Istanbulern zu sein. Das ist schon krass. Aber die höchste Anglerdichte hat man eben auf der Galata-Brücke. Dann sind wir also über die Galata-Brücke gelaufen und am Südende der Galata-Brücke dann eben rausgekommen in Eminönü. Ich weiß gar nicht, ob das der Stadtteil ist oder jedenfalls heißt der Fähranleger, der dort dann auch neben der Brücke ist, Eminönü. Und dort bei diesen Fähranlegestellen gibt es den günstigsten Mais von Istanbul, jedenfalls soweit wir es gesehen haben. Also es gibt ja in ganz Istanbul. Teilweise gab es das ja auch schon auf dem Balkan, aber jetzt hier in Istanbul nochmal in deutlich mehr so Maisverkäufer, die eben gegrillte oder auch gekochte Maiskolben verkaufen. Dann einfach ja noch ein bisschen salzen und dann drücken sie dir in die Hand und dann kannst du da den Maiskolben abnagen. Schmeckt eigentlich gar nicht schlecht, haben wir auch ein paar Mal gemacht. Und der kostet eigentlich überall in Istanbul, wo wir es gesehen haben, 15 Lira, nur nicht in Eminönü. Bei allen Ständen, die dort stehen, waren es nur 12 Lira. Aber ich meine, ja, auch 15 Lira ist ja kein verkehrter Preis, ist immer noch weniger als 1 Euro. Kann man also auf jeden Fall mal als kleinen Snack mitnehmen. Das ist gar nicht schlecht. Aber Schnäppchenjäger sollten halt nach Eminönü gehen.
Ja, und die Lira-Angaben, die wir hier machen, solltet ihr sowieso nicht so ernst nehmen, weil sich der Kurs ja sehr stark ändert und entsprechend die Preise wahrscheinlich auch mit der Zeit recht hoch gehen werden, was Lira angeht. Deswegen besser immer den Vergleichspreis, den wir in Euro nennen, zu Rate ziehen. Also der Mais wird wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr 12 Lira kosten, aber immer noch ein bisschen weniger als 1 Euro. Ja, kulinarisch kann man natürlich auch mit dem großen Basar weitermachen, der dann direkt auch irgendwann kommt, wenn man die Galata-Brücke verlässt und einfach geradeaus weiterläuft. Der große Basar heißt nicht zuletzt großer Basar, weil er so groß ist und so viele kleine Läden beinhaltet. Das ist eben ein Gebäude im Grunde, wo halt alles vollgestopft ist mit kleinen Läden.
4000 hieß es irgendwo, glaube ich.
Nicht zuletzt verschiedene Läden, sondern meistens dieselben Läden. Also es gibt einen Haufen Schmuckläden, einen Haufen Süßigkeitenläden wieder, einen Haufen Klamottenläden und natürlich auch Souvenirläden mit so kleinen Magneten und sonst was. Ja, an den ganzen Schmuck und Klamotten und was weiß ich Läden waren wir eher weniger interessiert. Die Süßigkeitenläden waren natürlich nett anzuschauen, aber wir haben natürlich keine gekauft. Wir haben es vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber auch schon in dieser Straße vom Taksimplatz aus, dieser Touri-Süßigkeitenladenstraße, war halt alles überteuert. Wahrscheinlich, weil halt die ganzen Touris hingehen. Auf dem großen Basar waren die Preise auch nicht so toll. Ich meine, wahrscheinlich ist es schon gedacht, dass du die Leute auch noch runterhandelst mit dem Preis. Haben wir jetzt nicht gewagt, weil wir dachten, ja, müssen wir jetzt hier keine Süßigkeiten kaufen, wenn dann irgendwo ein bisschen außerhalb was Günstiges oder eben gar nicht. Mal schauen. Was wir jedenfalls kaufen wollten, oder ich vor allem, war ein bisschen Oregano für unseren Campingkocher, weil wir sind die italienischen Gewürze ein bisschen ausgegangen in letzter Zeit. Und ja, da will ich eigentlich nur so um die 20 Gramm haben, weil, keine Ahnung, mehr Oregano mitzuschleppen macht eigentlich keinen Sinn für uns, weil so viel brauchen wir dann doch nicht. Und ich habe ja auch nicht endlos Platz. Ja gut, ich habe schon ein bisschen Platz, aber trotzdem will man nicht. Und dann waren halt diese ganzen Gewürzläden da, die aber alle so ein Mindestabfüllgewicht von 100 oder 200 Gramm hatten. Und ja, dann habe ich halt bei ein paar Läden gefragt, ob ich da 20 Gramm Oregano haben kann. Und dann meinten die, ja, no, that's too. Oder ja, die konnten meistens eigentlich auch nicht so wirklich Englisch, aber haben jedenfalls gesagt, nee, geht nicht, zu wenig. Und dann kamen wir bei einem Laden vorbei. Und ja, da habe ich gefragt und der meinte dann auch erst, nee, Mindestgewicht 200 Gramm. Und dann kam da aber ein anderer Mitarbeiter oder ein anderer, der bei dem Laden war und hat irgendein Zeichen gemacht. Und dann hat der mir doch Oregano abgefüllt, 35 Gramm in so eine Tüte. Und als ich am Ende gefragt habe, was er denn jetzt kostet, dann war der umsonst. Das heißt, die haben uns dann doch den Oregano geschenkt und das ist ja auch nicht ohne. Ich meine, also in Deutschland zahlst du für einen 20 Gramm Oregano-Pack von Ostmann oder irgendeiner tollen Firma schon auch 3-4 Euro. Also Oregano ist ja jetzt nicht das günstigste Kraut, sage ich mal. Also war schon nicht schlecht. Und außerdem haben wir sogar noch einen Tee dazu geschenkt bekommen. Irgend so ein Früchtetee ausnahmsweise mal. Also gerade so ein kleines ein Becherchen voll, aber hat echt gut geschmeckt. Normalerweise gibt es ja sonst nur türkischen Tee. Also das ist ja so eine Art Schwarztee. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Schwarztee-Fan, aber der türkische Tee schmeckt meistens doch ganz gut, vor allem, weil man auch immer Zucker dazu bekommt und dann haut man halt 2-3 Zuckerwürfel rein und dann schmeckt das auch ganz in Ordnung. Aber du bist ja sowieso ein ziemlicher Fan von diesem Tee, ne?
Ja, also ich finde den Tee, der gehört wirklich zu den besten Tees, die ich so kenne und getrunken habe. Also ich würde so einen türkischen Tee immer einem Früchtetee wahrscheinlich vorziehen.
Ja, würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ist auf jeden Fall deutlich besser als jeder schwarze, weiße oder grüne Tee, den ich je getrunken habe. Ist halt nicht bitter. Also gut, manchmal schon, wenn man nicht genug Zucker reinmacht, ist er vielleicht bitter, aber man kann die Bitterkeit reduzieren oder ganz wegkriegen auf jeden Fall. Ja, und auch in Restaurants ist dieser Tee halt auch immer das günstigste Getränk. Circa 5 bis 10 Lira, also so zwischen 30 und 50 Cent kostet der dann immer. Und ja, wir waren sogar in einem Restaurant, das war vielleicht ein bisschen gehobener, und da gab es den Tee sogar kostenlos dazu, so als Standardgetränk. So wie man in anderen Restaurants in verschiedenen Ländern halt Wasser immer gratis kriegt, hat man hier den Tee gratis bekommen. Ja, und ich erzähle hier von den Restaurants, wo es immer Tee gibt. Wir waren tatsächlich des Öfteren hier in Restaurants essen, müssen wir zugeben. Da haben wir uns ein bisschen gut gehen lassen und nicht selbst gekocht. Und da gab es aber auch die ein oder anderen leckeren Sachen, beziehungsweise auch türkischen Spezialitäten, die wir mal ausprobiert haben. Also was es hier eigentlich immer gibt in jedem Restaurant, eigentlich auch oft in den kleinen, ich will jetzt nicht sagen Dönerbuden, weil es sind keine Dönerbuden in dem Sinne, wie es in Deutschland eine Dönerbude sind, aber halt so kleine Straßenrestaurants. Da gibt es meistens auch immer Jorba, also eine Linsensuppe, die eigentlich echt gut schmeckt. Also auch wenn man Linsen nicht so mag wie Tizian, du magst Linsen ja nicht so sehr, aber die Suppe hat dir geschmeckt. Ja, nickt, genau. Ja, was wir auch tatsächlich mal hier ausprobiert haben, ich wusste vorher schon, dass das so eine türkische Sache ist. Ansonsten hätte man es vielleicht nicht gefunden, weil wenn man eine Speisekarte hier übersetzt, steht dann da Ravioli drauf. Also das sind Mante. Mante sind so eine Art türkische Ravioli tatsächlich. Irgendwie hat ja jedes Land so seine gefüllten Teigtaschen, die irgendwie anders heißen. Und hier sind es halt die Mante. Das sind halt auch so kleine Teigtaschen, nicht wie Ravioli von der Form, halt ein bisschen anders geformt. Eher in so Öhrchen geformt, würde ich sagen, die normalerweise auch mit Fleisch gefüllt sind. Wir hatten aber auch ein paar Restaurants gesehen, wo es eben vegane Mante gibt. Die sind dann halt mit Gemüse gefüllt. Und die werden normalerweise, so wie ich es vorher kannte, mit einer Tomatensoße und einer Knoblauch-Joghurtsoße serviert. Wir haben sie tatsächlich nur mit einer Knoblauch-Joghurtsoße bekommen. Weiß nicht, ob sich das jetzt von Region zu Region unterscheidet oder einfach nur das Restaurant keinen Bock auf Tomatensoße hat.
Ja, du sagst, die sehen aus wie kleine Öhrchen, also eher wie Tortellini und nicht so wie Ravioli, oder? Aber jetzt auch nicht komplett anders als das, was man vielleicht sonst schon mal gesehen hat. Ja, du hast gerade gesagt, wir waren öfter essen in Istanbul. Wir waren ja wahrscheinlich, ehrlich gesagt, wirklich jeden Tag, wenn wir in der Stadt waren, waren wir irgendwie Mittagessen, teilweise dann auch nochmal Abendessen, einfach weil es halt auch echt günstig ist, ne? Also da gerade hier bei so auch halt wieder zubereiteten Lebensmitteln, wo ein hoher Anteil der Kosten in die Arbeitskraft geht, da schlägt halt die Inflation voll durch und macht die Sachen für uns sehr günstig. Und das bedeutet halt, dass wir wirklich meistens echt für unter 10 Euro essen waren zu zweit, oder? Also jedenfalls häufig. Was tatsächlich mal ein bisschen teurer war, das war das, was du gerade schon angesprochen hattest, vorhin das Restaurant, das etwas gehobenere Restaurant, wo es den Tee dann sogar gratis gab. Da hatten wir dann Iskender-Kebab ausprobiert, auch als Bursa-Kebab bekannt, weil es von einem Herr Iskender aus der Stadt Bursa erfunden wurde. Ja, das ist so Dönerfleisch auf Brotstückchen auf dem Teller serviert, also nicht im Brot, wie man es jetzt in Deutschland in der Regel isst, sondern eben auf dem Teller, auf kleinen Brotstückchen drauf. Und darüber gab es dann eben noch eine Tomatensoße und dann gab es auch noch so ein bisschen Joghurt irgendwie am Rand dazu, kalt, den man auch noch in die Tomatensoße reinmischen konnte oder so oder das Ganze in den Joghurt dippen konnte, wenn man das wollte. Und das ist auf jeden Fall auch wirklich sehr lecker. Also das war, glaube ich, mit eines der besten Dinge, die wir jetzt hier gegessen haben. Es wirkt vielleicht im ersten Moment relativ komisch, dass es gut schmeckt, Brot in Tomatensoße einzuweichen. Aber ja, das Brot ist halt irgendwie so ein bisschen geröstet worden, sodass es selbst in der Tomatensoße immer noch einigermaßen knusprig ist. Und ja, also ich kann absolut verstehen, dass das komisch klingt und dass das nicht lecker klingt, aber glaubt mir, es war wirklich lecker. Also das kann man wirklich ganz gut essen. Dann hatten wir natürlich noch Lahmacun. Das ist ja auch in Deutschland bekannt als türkische Pizza. Ist halt ohne Käse, ist so ganz dünner Teig, also fast noch dünner als Pizzateig und hat auch keinen richtigen Rand außenrum, keinen Pizzarand. Und ist dann eben ja auch mit so einer Tomatensoße bestrichen und mit Hackfleisch, oder? Ich weiß nicht, und halt mit Gewürzen so. Würdest du es auch so beschreiben?
Ja, ich denke schon. Weiß nicht, ob es den auch in anderen Arten mit Käse statt Hackfleisch oder mit. Wir hatten ja auch zum Beispiel Pide, wirst du gleich vielleicht was von erzählen, mit Kartoffelpüree statt Hackfleisch. Vielleicht gibt es das auch bei Lahmacun.
Ja, kann schon sein, dass man da auch noch andere Sachen oder vielleicht sogar Käse drauf machen kann, aber wahrscheinlich drehen sich manche Türken dann im Grab um, weil ich glaube, das Klassische ist dann schon tatsächlich einfach nur Tomatensauce und Hackfleisch. Genau, das nächste war dann Pide, ist im Prinzip auch türkische Pizza, nur eine andere, also die Türken haben praktisch zwei Arten von Pizzen, nämlich eben zum einen das gerade erwähnte Lahmacun und dann eben noch Pide. Pide hat tatsächlich einen Rand und ist auch nicht rund, also Lahmacun ist rund wie eine Pizza, Pide hingegen ist eher schon, also da ist der Teig tatsächlich so wie bei der Pizza und auch mit Rand, aber Pide ist nicht rund. Pide ist auch so, ja, so bötchenförmig praktisch. Also so wie ein Football, also wie der Querschnitt aus einem Football. Und da ist dann auch, glaube ich, ein bisschen mehr noch die Vielfalt, was man drauf macht. Also wie gesagt, bei Lahmacun ist, glaube ich, schon in erster Linie Tomatensoße und Hackfleisch. Bei Pide gibt es auch normalerweise Tomatensoße, oft auch mit Hackfleisch, aber da kann man auch noch andere Sachen drauf machen, wie eben zum Beispiel Kartoffeln oder, ja, ich weiß nicht, diverse Arten von Gemüse, oft dann eben auch Käse, nicht unbedingt, aber oft, oder auch Frischkäse zum Beispiel. Also bei Pide ist die Vielfalt auf jeden Fall schon deutlich größer als bei Lahmacun.
Was wir dann auch noch einmal gegessen haben, war Pilaf, wobei wir den gegessen haben mit noch ein bisschen Hühnchenfleisch war dabei und Salat. Pilaf ist einfach Reis, ein Reisgericht. Ich weiß gar nicht, ob da nur der Reis Pilaf genannt wird oder das ganze Gericht, was du dann mit dem Reis noch isst. Der Punkt ist einfach, dass das halt Reis ist, aber der wird schon mit Gewürzen zubereitet. Also der schmeckt meiner Meinung nach nicht langweilig, also ist nicht so, wie wenn du Reis kochst und den pur isst, sondern er hat schon so einen Gewürzgeschmack. Vielleicht ist es so Richtung Kurkuma oder nee, eigentlich was anderes. Also ich kann es wirklich nicht sagen, was für Gewürze dran sind, aber mir schmeckt dieser Reis. Und zum Thema Reis, was wir auch noch als Nachtisch dann gegessen hatten, das war, glaube ich, als wir das Pilaf gegessen hatten, da gab es diesen Reismilchpudding-Nachtisch. Also ja, Reispudding gibt es in Deutschland auch. Nennt man das Reispudding, Milchreis, sowas auf die Art. Und das war dann oben aber so gebräunt, also so Crème Brûlée-mäßiger Reis. Ich weiß wirklich nicht mehr den türkischen Namen davon, du auch nicht, ne? Nee, haben wir vergessen, aber hatten wir auch mal noch als Nachtisch.
Ja, und dann noch ein Nachtisch, den wir noch hatten, das war tatsächlich gestern Nachmittag, war Künefe, habe ich mir da mal bestellt. Haben wir schon an verschiedenen Stellen mal gesehen und wollten es immer mal nehmen, aber irgendwie immer, als es das dann gab in den Restaurants, waren irgendwie doch so satt, dass wir keinen Nachtisch mehr wollten, bis auf eben gestern. Da habe ich dann die Chance ergriffen und Künefe bestellt. Und Künefe ist im Prinzip so, ja, wie soll man es beschreiben, ist ein bisschen so wie Camembert, also warmer Käse, aber halt mit... Ja, mit einer Zuckerglasur und dann noch mit diesem Engelshaar. Also das ist so süß, sehr süßes, zuckerhaltiges. Ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Gebäck. Oder ist es wirklich nur Zucker? Es ist jedenfalls, also ja. Also man sieht schon, es ist Käse mit Zucker und das Ganze dann natürlich noch frittiert. Also das, ich weiß nicht, es sieht sehr schön aus auf den Fotos und es ist wohl vor allem auch ein Gericht aus der Levante, also vor allem da Israel, Libanon, so aus der Region, aber trotzdem gab es es hier auch überall, deswegen dachte ich, ja komm, probieren wir es mal. Ich mag ja Käse und ich mag auch Zucker natürlich, wie jeder, und Fett ist jetzt für mich auch nicht so ein Problem, weil wir fahren ja genug Fahrrad, um das wieder abzutrainieren, also dachte ich, komm, können wir mal probieren, aber... Also es war schon sehr fettig und ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, das aufzuessen. Es war richtig, ich meine, ja, frittierter Käse mit Zuckerglasur. Es schmeckt so, wie es klingt. Es ist ein bisschen too much. Was hingegen nicht too much ist, sind die Sesamringe. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen raus aus den Restaurants, denn die gibt es jetzt nicht unbedingt in Restaurants, sondern eigentlich auch, genauso wie den Mais, den wir vorher schon erwähnt haben, in ganz Istanbul an 3 Millionen Straßenständen, die immer, was weiß ich, tonnenweise Sesamringe mit sich rumschleppen und eben am Straßenrand verkaufen. Sesamringe würde ich beschreiben als, ja, ist im Prinzip Brezelteig, aber eben nicht in Brezelform, sondern rund, kreisrund, so in Donutform, nur größer und dann auch entsprechend mit einem größeren Loch in der Mitte und eben halt voll mit Sesam auf allen Seiten.
Ich würde es nicht ganz als Brezel in Donutform bezeichnen. Ich finde, der Teig ist nicht so lecker wie bei Brezeln. Also Brezeln sind luftig lockerer, irgendwie Laugenteig, keine Ahnung. Ich glaube, Sesamringe schmecken noch ein bisschen langweiliger.
Ich habe die Theorie, dass du keinen Sesam magst und dass deswegen, also wenn du die Sesamringe ohne Sesam hättest, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass im Prinzip Brezelteig ist.
Lässt sich nicht bewahrheiten, die Theorie, weil die gibt es hier halt nur mit Sesam.
Ja, ist jedenfalls ein sehr, sehr praktischer Snack für zwischendurch. Also ich meine, außerhalb von Deutschland vermisst man ja häufig die Bäckereien, wo man sich mal eben schnell eine Brezel kaufen kann, wenn man irgendwie Hunger hat. Und hier gibt es das eben wieder, zumindest in Form von diesen Sesamringen. Und ich meine, die werden ja auch hinterhergeschmissen vom Preis. Also die kosten halt irgendwie 5 Lira oder so, also halt irgendwie 30 Cent. Und das kann man dann schon mal ausgeben für... Eine Brezel mit Sesam in Kreisform. Ja, Belinda verzieht wie das Gesicht. Naja, ja, wenn wir schon beim Brot sind, sollten wir da vielleicht auch allgemeiner noch ein paar Worte zu verlieren. Also es gibt in der Türkei auf jeden Fall keinen Mangel an Bäckereien. Die gibt es überall und die verkaufen auch ja, Brot, aber halt vor allem Weißbrot, wie halt überall sonst außerhalb von Deutschland auch. Interessanterweise ist der Brotpreis irgendwie sehr abhängig von der Form, obwohl, naja, es halt irgendwie letztlich immer Weißbrot ist. Also egal wie die Form vom Brot ist, es schmeckt nicht so viel anders, es ist halt Weißbrot. Aber wenn das Brot jetzt rund ist, dann ist es halt gerne mal dreimal so teuer als in dieser klassischen und am häufigsten anzutreffenden Form. Im Prinzip die gleiche Form wie Pide, also halt so Football-Form. Und also da kostet das Brot in dieser Footballform im Prinzip immer 5 Lira und wenn man es dann aber ein rundes Brot oder so haben möchte, kostet es gleich mal 15 oder 20 Lira, also dann fast ein Euro. Das heißt, ja, in der Regel sollte man erstmal, wenn man günstig unterwegs sein möchte, immer erstmal zur Footballform greifen. Und also ich finde, das ist im Prinzip wie Baguette, nur halt in einer anderen Form. Das heißt, es ist halt innen sehr, sehr fluffiges Weißbrot, außen eine ja, knusprige Kruste, zumindest wenn man es frisch hat. Und nach einem Tag ist es halt überall labbrig, genauso wie Baguette.
Ja, ich muss dem Vergleich wieder ein bisschen widersprechen, weil ich finde nicht, dass man es so gut mit Baguette vergleichen kann, weil es ist innen halt fluffiger oder luftiger als Baguette und deswegen nicht so rein, sogar weniger reichhaltig als Baguette und außen nicht so knusprig. Es ist ein bisschen knusprig, aber nicht so knusprig wie Baguette.
Selbst wenn man es frisch kauft, meinst du?
Selbst dann, ja.
Kann sein, dass da nochmal Belinda findet halt die Unterschiede dann immer so im Detail. Ich versuche halt hier so grob den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, was man hier kauft.
Ja, jetzt haben wir so viel über Essen und sowas gesprochen. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen zurück zu den eigentlichen Sehenswürdigkeiten von Istanbul kommen. Fangen wir mal von früh an so ein bisschen, also ganz früher. Ja, vielleicht nicht ganz so früh, aber zumindest das Älteste, was man sich hier noch anschauen kann. Da gibt es ja noch so ein paar Relikte vom Byzantinischen Reich, was da noch übrig ist. Also die Theodosianische Mauer und so haben wir ja letzte Episode schon besprochen. Was wir uns auch angeschaut haben, ist das Mosaikmuseum hier. Da wird ausgestellt, das, was noch von dem großen byzantinischen Palast von damals übrig ist. Das sind halt eben hauptsächlich Mosaiken, die man dort noch bergen konnte, sage ich mal, oder stückchenweise bergen konnten. Und das ist eigentlich auch ganz interessant zu sehen, weil es halt erstaunlich ist, wie die ihren ganzen Fußboden und die Wände mit so Mosaiken ausgestattet haben. Und das sind ja so kleine Steinchen von weniger als 0,5 Zentimeter Seitenlänge jeweils und aus denen haben sie dann echt hübsche Bildchen zusammengebastelt. Also das sind verschiedene Motive, also teilweise mythologische Motive oder von irgendwelchen spielenden Kindern bei komischen Spielen oder von irgendwelchen Jägern, die Tiere jagen, alles Mögliche. Und ja, in diesem Museum kann man sich halt einfach die Mosaiken, die man wieder restaurieren konnte, anschauen. Aber von dem Palast selbst ist nichts mehr da. Was natürlich auch aus dem Byzantinischen Reich noch übrig ist bis heute, ist so ziemlich die bekannteste Sehenswürdigkeit von Istanbul, würde ich jetzt behaupten. Das ist die Hagia Sophia.
Ja, die Hagia Sophia ist ja auch eine Kirche eben aus byzantinischer Zeit und ja, die wird von dem ja sonst eher relativ nüchternen Wikipedia-Artikel wirklich mit Superlativen überzogen, dass es wirklich beeindruckend ist, wenn man sich das durchliest. Deswegen will ich hier mal ein paar zitieren, weil die ja durchaus dann auch beschreiben, was die Hagia Sophia, diese Kirche, so darstellt. Also da steht zum Beispiel, gilt in ihrer architektonischen Einzigartigkeit als Kirche ohne Vorbilder und ohne Nachahmung.
Was ja schon mal Quatsch ist, weil wir waren kurz vorher in der kleinen Hagia Sophia, die als Vorbild für die große gedient haben soll.
Also als Test praktisch. Also haben sie mal eine kleine Hagia Sophia als Testlauf gebaut. Aber ich glaube, abgesehen davon gilt sie, ich meine, die ist halt auch sehr viel kleiner. Also in ihrer Größe, wenn man die dann noch dazu nimmt, dann ist sie definitiv ohne Vorbilder und ohne Nachahmung. Sie gilt mit der gigantischen Umsetzung und den Proportionen und der besonderen Harmonie des Innenraums als eines der bedeutendsten Gebäude aller Zeiten. Sie lotete die Grenzen der verfügbaren technischen Möglichkeiten der Spätantike aus, ist eine der kühnsten Konstruktionen aus Menschenhand und eines der bedeutendsten Bauwerke der letzten 1500 Jahre. Die Hagia Sophia ist das bedeutendste Beispiel einer spätantiken Kuppelbasilika und überstrahlte im östlichen mediterranen Raum kulturüberschreitend ältere Kirchenbauten. Die Hagia Sophia war daher seit ihrer Errichtung ein epochales Bau- und Kunstwerk, das aufgrund seiner Gesamtkonzeption bis in die Gegenwart von Architekten rezipiert wurde. Nach dem gravierenden Verlust bautechnischen Wissens seit der Spätantike wurden die gewaltigen römischen Repräsentationsbauten für die nachkommenden Generationen zu nicht nachvollziehbaren Wunderleistungen. Und ja, das Kernstück, auf das sich diese meisten Superlative wahrscheinlich auch beziehen, ist eben vor allem die Kuppel, die vor allem deswegen besonders ist, weil sie auf nur vier Pfeilern ruht. Also davor haben Kuppeln, die teilweise sogar größer waren als die Kuppel der Hagia Sophia, aber halt immer auf ganz, ganz vielen Pfeilern geruht, praktisch ringsrum. Und hier hatte man jetzt nur vier Pfeiler, die dann eben dafür sorgen, dass die Kuppel halt ja fast zu schweben scheint. Und ja, allerdings stürzte die Kuppel dann tatsächlich auch mehrfach bei Erdbeben ein, und zwar noch im selben Jahrhundert, wo sie damals gebaut wurde, weil man eben vor allem auch erstmal eine sehr, sehr flache Kuppel gebaut hat und haben wollte. Später hat man sie dann wieder aufgebaut, etwas weniger flach, und seither hält sie auch so mehr oder weniger. Also anscheinend sind immer mal wieder ein paar Stückchen runtergekommen, und auch heutzutage ist man sich nicht so ganz sicher, ob sie diesem ja doch relativ riskanten Erdbebengebiet hier gewachsen ist, und man fürchtet schon, dass wenn nochmal ein richtig schweres Erdbeben hier zuschlägt, mit dem man ja rechnen muss hier in Istanbul, dass vielleicht die Kuppel dann auch mal wieder ein bisschen runterkommt oder Teile davon. Aber sie hält jetzt ja im Großen und Ganzen doch relativ gut, so wie sie aktuell konstruiert ist. Also natürlich beeindruckt das Bauwerk auch nicht zuletzt durch das Alter. Die Hagia Sophia wurde 532 bis 537 nach Christus erbaut, ist also jetzt eben 1500 Jahre alt. Und auch erstaunlich ist, dass sie es halt tatsächlich geschafft haben, das Ding in nur 5 Jahren zu erbauen zur damaligen Zeit. Als dann die Osmanen 1453 Konstantinopel erobert hatten, wurde die Hagia Sophia dann umgebaut zur Moschee. Also auch die waren da mit Sicherheit tief, tief beeindruckt von diesem Bauwerk. Sowas hatten auch die Osmanen noch nie gesehen zuvor. Und ja, die haben dann die Ikonen, die Mosaiken also übermalt, weil dort herrschte ja Bilderverbot im Islam. Und seit 1935, als dann Atatürk veranlasst hat, dass die Hagia Sophia fortan als Museum genutzt werden sollte und eben nicht mehr als Moschee, wurden die dann eben teilweise auch wieder freigelegt, sodass man heute immer noch einige dieser Mosaiken sehen kann von diesen Ikonen. Seit 2020 wurde dann die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt im Zuge der allgemeinen fortschreitenden Islamisierung unter der Regierungspartei AKP hier in der Türkei. Und ja, das hat natürlich für uns immerhin den Vorteil, dass der Besuch des Gebäudes wieder kostenlos ist, denn als Museum hat es halt immer Eintritt gekostet und auch nicht zu knapp. Aber Moscheen, wie Kirchen ja auch oft, kann man eben hier in aller Regel kostenlos besuchen. Und so war jetzt eben auch der Besuch der Hagia Sophia für uns wieder kostenlos. Also insofern immerhin diesen Vorteil hat dann diese fortschreitende Islamisierung in der Türkei. Und ja, aber trotzdem hat man natürlich jetzt die Ikonen nicht einfach wieder übermalt, trotz Bilderverbot, aber teilweise eben so hinter Vorhängen versteckt, so wirkt es jedenfalls. Also diese große Christus-Ikone in der Apsis von der Kirche, vorne beim Altar oder in der Richtung des Altars, da waren so Vorhänge davor, die so aussahen, als könnte man die vielleicht zuziehen. Also ich weiß nicht, ob sie die dann eben mit, diese Ikonen dann eben mit Vorhängen verdecken, wenn sie ihre islamischen Freitagsgebete oder so abhalten. Also ja, jetzt aus Sicht eines Touristen würde ich schon sagen, dass das Ding schon sehr, sehr beeindruckend ist. Also der Innenraum ist so in Schwarz und Gold gehalten. Also die Mauern unten sind relativ dunkel oder auch so die Säulen teilweise von den Galerien. Und dann oben das Dach ist eben sehr, sehr golden, eben mit goldenen Mosaiken übersät. Und das wirkt schon sehr edel. Man sieht dem Ding natürlich auch an, dass es sehr alt ist im Vergleich zu den Moscheen, die wir jetzt besucht haben, die ja teilweise auch alt sind, also halt 500 Jahre und nicht 1500 Jahre. Aber man sieht schon diese 1000 Jahre Altersunterschied. Und das finde ich, ja, also es war sicherlich, und es steht ja den modernen Moscheen in Größe im Prinzip auch nichts nach. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese eine Moschee, kommen wir gleich noch drauf, vielleicht noch größer war da oben auf dem Berg, aber so vom Eindruck her macht es auf jeden Fall nicht viel aus. Und dass dann eben so viel älteres Gebäude eben halt genauso groß ist wie die nur 500 Jahre alten Moscheen, das hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck und ist sicherlich allein dadurch schon das beeindruckendste Gebäude der Stadt, das würde ich auf jeden Fall so sagen.
Ja, und wenn du jetzt schon angefangen hast, über Moscheen zu reden, dann schneiden wir hier kurz noch einen Schnipsel rein, den wir innerhalb einer Moschee live aufgenommen haben, um ein bisschen über die ganzen Moscheen zu reden, die wir uns hier in Istanbul angeschaut haben. Wir haben es uns hier gerade in der Çamlıca Moschee bequem gemacht auf dem Teppichboden dieser Moschee. Und das ist ja nur eine von vielen Moscheen, die wir uns jetzt in Istanbul angeschaut haben. Also wird es Zeit, da ein bisschen was dazu zu erzählen. Zunächst mal allgemein zu Moscheen. Die sind ja ein bisschen anders aufgebaut als Kirchen. Also was einem natürlich sofort auffällt, ist, dass während es in Kirchen immer irgendwelche Abbildungen von Heiligen gibt oder so, ist das im Islam verboten oder man hat halt keine Bilder von Propheten oder Heiligen. Und die Moschee ist dann eher ausgestaltet mit Mustern und mit Kalligraphien, arabischen Kalligraphien. Und meistens haben große Moscheen einen Vorhof, einen quadratischen, in der Mitte ist dann so ein Brunnen. Minarette haben Moscheen natürlich immer, also Türme, von denen das Gebet ausgerufen wird, beziehungsweise mittlerweile meist nur noch mit Lautsprechern. Und wie ich schon gesagt habe, natürlich gibt es in der Moschee Teppichboden und nicht wie in Kirchen Steinboden mit Bänken drauf. Also in der Moschee ist im Grunde ein großer Raum, wo erstmal alles frei ist. Teilweise Unterteilungen des Raumes mit den verschiedenen Bereichen. Ja, und deswegen muss man, wenn man die besucht, halt auch immer die Schuhe ausziehen, damit halt der Teppichboden nicht dreckig wird. Und dann läuft jeder eben mit Socken oder barfuß drin rum. Was man hier in der Türkei jetzt auch machen muss, ist sich passend kleiden. Das heißt insbesondere halt für Männer lange Hosen, für Frauen eben auch lange Hosen beziehungsweise lange Röcke und die Haare bedecken. Das wird dann ja mehr oder weniger strikt gemacht, sage ich mal. Ich habe hier auch ein paar Haare rausschauen bei mir jetzt, weil mein Kopftuch vom Wind sowieso ein bisschen verweht wurde vom Reingehen. Also das ist jetzt hier in der touristischen Gegend wahrscheinlich nicht so streng. Ja, hier ist es im Grunde so ein bisschen wie im Wohnzimmer durch diesen Teppichboden, also schön weich und man kann sich, also viele Leute setzen sich hier auch auf den Boden zum Ausruhen. Ja, es ist einfach sehr viel gemütlicher ausgestaltet und auch als sozialer Treffpunkt viel, viel sinnvoller ausgestaltet, als es jetzt eine Kirche wäre. Also die Leute, auch die Muslime selbst, kommen halt her, setzen sich hin, spielen zusammen. Also wir haben hier ein paar Kinder, die mit den Spielzeugautos rumgefahren sind, gehabt und sonst Leute, die sich hinsetzen und reden. Und dann gibt es halt immer wieder auch jetzt hier, dadurch, dass das so eine touristische Moschee ist, ist halt so der eigentliche Gebetsraum oder so ein Raum, der Gläubigen vorbehalten ist, abgetrennt. Da gibt es natürlich auch viele Leute, die beten, aber auch hier in dem allgemeinen Teil, wo auch Touristen hinkommen, gibt es ab und an mal jemanden, der betet.
So ein paar besondere Moscheen, die wir besucht haben, wollen wir hier vielleicht tatsächlich auch nochmal kurz ansprechen. Also zum einen ist es natürlich die Sultan-Ahmed-Moschee, die in Westeuropa oder im Westen vor allem als blaue Moschee bekannt ist. Die stammt aus dem Jahre 1616 und ist wahrscheinlich, jetzt abgesehen mal von der Hagia Sophia, die ja mal Moschee war, mal Kirche, ist die Sultan-Ahmed-Moschee sicherlich die bekannteste Moschee Istanbuls und wahrscheinlich sogar eine der bekanntesten Moscheen der Welt. Die war bis 2020, als dann eben die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umgewandelt worden war, auch die Hauptmoschee Istanbuls. Und also ich denke, die Blaue Moschee ist eines der absoluten Wahrzeichen von Istanbul und sicherlich eines der Gebäude, die als erstes in den Kopf kommt, wenn man an Istanbul denkt. Nur von der Hagia Sophia wird sie eben so ein bisschen in Schatten gestellt, was die Historizität oder die historische Bedeutung angeht, das mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite ist dafür halt diese Blaue Moschee irgendwie viel typischer von der Silhouette, weil sie eben viel stärker eben in diesem klassischen osmanischen Baustil gebaut wurde, in dem hier fast alle Moscheen eigentlich gebaut wurden. Ne? Und insofern ist sie halt irgendwie sehr viel, viel typischer für die Silhouette Istanbuls. Blaue Moschee heißt sie vor allem deswegen, weil sie eben innen diese blau-weißen Fliesen hat, mit denen sie geschmückt ist. Und interessant ist auch, dass die Sultan-Ahmed-Moschee eben 6 Minarette hat. Das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl, vor allem für Moscheen aus ihrer damaligen Zeit. Typischerweise hatten Moscheen damals, also die ganz großen hatten 4 Minarette und kleinere hatten halt 2 oder 1 Minarett. Aber 6 Minarette war für diese Zeit auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich. Und diese Legende, die da so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass der Sultan angeblich sich goldene Minarette gewünscht hätte. Aber der Baumeister, dem war irgendwie klar, dass das nicht umzusetzen ist oder dass jedenfalls das Budget sprengen würde. Und deswegen ist er dann hingegangen, naja gut, also wenn der Sultan Altin, also goldene Minarette wollte, also Altin heißt eben Gold auf Türkisch, dann kann man sich ja vielleicht verhören und man hat eben nur Alti verstanden, also 6. Alti ist eben 6 auf Türkisch und ja, deswegen angeblich hat sich der Baumeister eben verhört und hat dann statt goldenen Minaretten 6 Minarette gebaut. Eben dadurch, dass eben diese blaue Moschee neben der Hagia Sophia wahrscheinlich eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt ist, ist die auch relativ touristisch überlaufen und man wird da geradezu durchgeschleust oder muss je nachdem sogar Schlange stehen, wenn man in Stoßzeiten kommt. Und insofern ist es jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig entspannt, wie es ja bei vielen anderen Moscheen ist, zumal jetzt hier bei uns ja auch noch dazu kam, dass es gerade eine ziemliche Baustelle war. Also da war irgendwie überall standen Gerüste innen drin und die Hälfte der Wände und der schmuckvollen, blumigen Fliesen und der ganzen Kalligrafien konnte man im Prinzip gar nicht sehen. Ne? Und trotzdem hat die Moschee fast alle Touristen natürlich angezogen. Und eben weil die Blaue Moschee und natürlich auch die Hagia Sophia natürlich relativ überlaufen sind, weil es eben die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind, oder zumindest zu den wichtigsten gehören, würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch mal noch eine Moschee zu besuchen, die ein bisschen außerhalb liegt. Also es gibt ja auch viele große und beeindruckende Moscheen in Istanbul, die nicht ganz so im Fokus der Touristen stehen. Und eben ein Beispiel dafür ist eben die Süleymaniye-Moschee, die eben im Auftrag von dem Sultan Süleyman dem Prächtigen gebaut wurde, 1557. Das war eben der Sultan, zu dem das Osmanische Reich den Höhepunkt seiner Macht erreichte und unter dessen Regentschaft eben sehr, sehr viele große Bauprojekte umgesetzt wurden, eben unter anderem auch diese Moschee. Die ist eben auch relativ zentral gelegen, jedenfalls erreichbar. Die liegt so in der Nähe vom alten Bazar, aber ist halt eben deutlich ruhiger und entspannter als jetzt die Blaue Moschee und die Hagia Sophia. Also da kann man sich sicherlich auch als Tourist mal irgendwie auf den Boden setzen und eine halbe Stunde entspannen.
Genau, und das haben wir gestern ja auch gemacht, also nach dem Vorbild von ein paar anderen, die sich da schon hingesetzt hatten, haben wir uns auch gemütlich auf den Teppichboden gesetzt und dann kam bei uns Asu vorbei, eine Freiwillige, die so ein bisschen den Leuten, die da kommen, for free eben ein bisschen was zum Islam oder zur Moschee oder zum Gebet, was auch immer sie wissen wollen, erklärt. Die hat uns dann ein paar Sachen genannt. Ein Beispiel dazu war zum Beispiel, dass früher eben von den Balkonen der Minarette von jedem Balkon aus ein Muezzin das Gebet ausgerufen hat. Also zum Beispiel, wenn wir eine Moschee haben mit 4 Minaretten und da sind dann jeweils noch mehrere Balkone drauf, sagen wir 2 Balkone pro Minarett bei irgendeiner Moschee, dann haben wir da 8 Muezzine, die jeweils auf einem Balkon stehen und in verschiedene Richtungen eben dann zum Gebet rufen. Also der Muezzin ist der übersetzt der Mensch, der zum Gebet ruft halt. Ist auch was anderes als der Vorbeter, das ist der Imam, auch eine Sache, die uns Asu erklärt hat. Genau, das war die eine Sache und dann hat sie eben was zu diesen 5 Gebeten am Tag und dem Ablauf erklärt, dass es eben so ist, dass zwar zu 5 Gebetszeiten eben zum Gebet gerufen wird und man da in der Gemeinschaft, in der Moschee zum Beispiel beten kann, das aber nicht sein muss. Also man kann das Gebet zum Beispiel auch allein machen und nicht unbedingt zu der Zeit, sondern eben in der Zeitspanne bis zum nächsten Gebetsausruf dann selbst irgendwo nachholen, je nachdem, ob man gerade Zeit hat oder gerade Lust hat, aber eigentlich auch Hauptsache, man holt es dann halt in der gegebenen Zeit nach. Sowas war ganz interessant auf jeden Fall und danke an sie, weil sie doch relativ lange bei uns saß und viel erzählt hat, bis sie dann gehen musste.
Ja, dann waren wir auch noch in der Underground Mosque. Die ist sicherlich auch relativ speziell. Die ist nämlich in unter der Erde eingerichtet worden, wo eigentlich mal Katakomben aus byzantinischer Zeit lagen und damals teilweise dann eben auch als Munitionslager oder so benutzt wurden. Und dort hat man dann, nachdem die Osmanen eben Konstantinopel übernommen hatten, Leichen gefunden, von denen man ausging, dass es sich um Märtyrer einer arabischen Belagerung 1000 Jahre zuvor handelte. Und dann hat man eben kurzerhand eine Moschee daraus gemacht und die Särge der Märtyrer dann auch dort aufgebahrt. Die stehen da auch heute noch, die konnte man sich eben anschauen. Und weil die Moschee eben unterhalb der Erde liegt, ist sie halt relativ leicht zu übersehen. Also letztlich ist es einfach mal irgendwo eine Tür in so einem Haus, relativ unscheinbar. Ist jetzt Gebetszeit.
Ja, also es klingt so, als würde jetzt gleich Gebetszeit sein. Deswegen müssen wir jetzt die Moschee verlassen und den Rest wohl draußen aufnehmen.
Ja, genau, also da kam jetzt gerade die Durchsage, dass wir, dass die Prayer Time begonnen hat und deswegen mussten wir mal wieder die Aufnahme unterbrechen. Sie haben uns aber nicht rausgeschmissen, ne? Also du wurdest rausgeschmissen, jedenfalls aus dem Gemeinschaftsbereich.
Ja, genau, also ich hätte hochgehen sollen oder musste hochgehen, die Treppe hoch, da war der Frauenbereich dann. Da waren aber dann nur 3 Frauen, die gebetet haben und ich habe mich ein bisschen unangenehm gefühlt, deswegen bin ich dann doch lieber rausgegangen.
Genau, also ich als Mann hätte eben unten im Hauptbereich praktisch bleiben dürfen und um den ganzen zuzuschauen, du ja eben dann im Frauenbereich auch. Aber wir sind dann letztlich doch rausgegangen, nachdem wir dem ja schon ein bisschen zugeschaut hatten. Wobei, nee, das war ja noch gar nicht so richtig das Gebet, weil jetzt ja erst, also nachdem man praktisch, nachdem die Frauen aus dem Gemeinschaftsbereich rausgeschmissen wurden, ja dann erst der Muezzin zu rufen begonnen hatte. Das haben wir jetzt ja gerade gehört und ja, jetzt sind wir haben uns ein bisschen von der Moschee entfernt, um jetzt hier noch ganz kurz weiter zu erzählen. Übrigens hier die Moschee, da sind wir jetzt bei 12 plus 4, 16 Balkonen. Ne? Das heißt, die ist so konzipiert, dass 16 verschiedene Muezzine hier rufen. Wobei dadurch, dass die Moschee, kommen wir gleich noch zu, ja noch relativ jung ist, also erst nach dem Zeitalter der Lautsprecher gebaut wurde, da wahrscheinlich noch niemals ein einziger Muezzin überhaupt von diesen Balkonen gerufen hat, in persona. Naja, also wir waren ja stehen geblieben bei der Underground Mosque. Genau, also die eben ist eben relativ leicht zu übersehen. Von außen muss man schon wissen, wo sie ist. Und dann kann man da eben reingehen in die Katakomben und das halt dann auch alles mit Teppichboden ausgelegt. Und weil es halt unterirdisch ist, ist es relativ kühl im Sommer und Leute legen sich dann da auch hin und schlafen. Du meintest, das wären vor allem Obdachlose gewesen. Bei uns lagen ja auch Leute drin, die dann Nickerchen gemacht haben. Ich wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, aber gut. Ja, da haben wir uns ja dann auch mal kurz hingesetzt. Und also ist halt, ich meine, du hast da überall diese Pfeiler, die eben die Katakombengewölbe tragen. Und dadurch hat man nicht so diesen einen großen zusammenhängenden Raum, sondern das Ganze ist eher so ein bisschen labyrinthmäßig. Und natürlich auch relativ niedrige Gänge, also jetzt nicht so, dass man den Kopf einziehen muss, aber viel Platz drüber ist dann auch nicht mehr. Also insofern ja einfach eine sehr, sehr untypische Moschee. Und auf jeden Fall auch, ja, was Spezielles, was man sich, wo man mal reingehen kann, wenn man eh dran vorbeiläuft. Also wo das ist, das findet ihr dann im Internet, muss ich jetzt nicht erklären. Und ja, dann zuletzt eben waren wir jetzt gerade eben noch in dieser Chamlika-Moschee, da, wo wir jetzt gerade von weglaufen, wo wir den ersten Teil drin auch aufgenommen hatten. Das ist die größte Moschee der Türkei, ist hoch auf dem Berg, auf der asiatischen Seite vom Bosporus gelegen, also insofern auch relativ ab vom Schuss, weil die ganzen anderen Sehenswürdigkeiten, die liegen ja schon eher auf der europäischen Seite eigentlich, die allermeisten jedenfalls. Und ja, deswegen mussten wir jetzt ja, glaube ich, auch irgendwie eine halbe Stunde mit dem Bus fahren, um irgendwie hierher zu kommen. Aber hier, vor allem wenn wir jetzt hier auch ein paar Schritte weglaufen, haben wir dafür auch eine wunderbare Aussicht auf den Bosporus. Also das sehen wir jetzt hier gerade, lass mal kurz davor gehen. Jetzt ist irgendwie so ein Spielplatz, so ein Klettergerüst. Und wenn man da jetzt vorne an den Rand geht, dann sieht man hier richtig die Skyline auch. Also da hinten das Bankenviertel, Levante heißt es, glaube ich, gell? Mit den ganzen Hochhäusern. Und vorne sieht man auch, also hier unter uns verläuft jetzt der Bosporus. Man sieht zwei der Bosporusbrücken, die beiden unteren. Da vorne geht es ins Goldene Horn rein. Und vor dem Eingang des Bosporus im Marmarameer, da stehen irgendwie hunderte von Schiffen und warten, bis sie wahrscheinlich durch den Bosporus irgendwie durchkommen und diese Engstelle passieren können. Und hinter uns hier weht eine riesige, große türkische Flagge im Wind. Ja, also so hoch auf dem Berg liegt eben jetzt diese Moschee mit dem besten Aussicht, mit der besten Aussicht auf Istanbul. Und ja, diese Moschee ist tatsächlich sehr, sehr jung, sehr, sehr neu. Die wurde erst 2019 fertiggestellt. Und reiht sich auch so ein bisschen ein in eine ganze Reihe von anderen Großprojekten, die eben in der Ära Erdogan gebaut wurden. Also zum Beispiel eben hier der Flughafen, der neue riesige Flughafen in Istanbul. Die dritte Bosporusbrücke ganz im Norden vom Bosporus. Dann hat man ja auch schon begonnen, einen Kanal neben dem Bosporus, also ein paar Dutzend Kilometer westlich vom Bosporus zu bauen. Das ist noch nicht fertig, aber der war auch immer geplant. Und ich meine, sie sind auch schon wirklich dran, den zu graben. Einfach um noch einen zweiten Bosporus praktisch zu haben, wo man die Schiffe dann auch ein bisschen besser besteuern kann oder Gebühren erheben kann, um sie da durchfahren zu lassen. Zum anderen ist natürlich auch durch den sehr verschlungenen Weg vom Bosporus und so sicherlich auch eine eher gefährliche Passage hier. Dann natürlich den Präsidentenpalast von Erdogan und auch ein Hochgeschwindigkeitszug von Istanbul nach Ankara. Und eben in dieser Reihe steht jetzt eben hier auch diese Chamlika-Moschee. Und da drängt sich schon so ein bisschen der Verdacht auf, dass man auch so ein bisschen mit den großen arabischen Moscheen, die ja auch teilweise in jüngster Zeit gebaut wurden, also vor allem auch der Scheich Zayed Moschee in Abu Dhabi, die ja auch eine riesige Moschee ist und eben in jüngster Zeit, weiß nicht, ich glaube 2007, also jedenfalls in der absoluten Moderne gebaut wurden, alles total prunkvoll aus Marmor und strahlend weiß, und so ist jetzt ja auch so die ein bisschen, also so einen strahlend weißen Innenhof, wie die neue Moschee jetzt hatte, die habe ich jetzt hier in der Türkei noch in keiner Moschee gesehen, also in keiner der anderen Moscheen hier in Istanbul. Es ist, wie gesagt, die größte Moschee der Türkei. 60.000 Gläubige sollen wohl Platz haben. Damit wäre sie dann tatsächlich auch deutlich größer als die Scheich Zayed Moschee, in der rund 40.000 Gläubige Platz haben. Aber natürlich ist sie trotzdem in diesem klassischen osmanischen Stil gebaut. Also die sieht im Prinzip vom Stil her genauso aus wie alle anderen Moscheen in Istanbul und in der Türkei auch. Also jede muslimische Region hat ja so ein bisschen ihren eigenen Moscheestil, ihre eigene Moscheearchitektur. Also es gibt zum Beispiel klare Unterschiede zwischen Moscheen in den Maghreb-Staaten, in Nordafrika, eben diesen arabischen Stil, den Stil der Perser, dann gibt es den Stil vom Mogulenreich und die indischen Moscheen und eben auch diesen osmanischen Stil. Und der zeichnet sich eben vor allem durch diese grauen, flachen Kuppeln aus, also in der Regel halt eine große Kuppel über dem Hauptraum, aber dann auch ganz, ganz viele kleine von diesen grauen und eben relativ flachen Kuppeln ringsherum oder auch um den Vorhof. Also wenn man eben so, ja, wenn man diese grauen, viele eine Moschee hat mit vielen grauen oder blaugrauen Kuppeln, die dann in der Regel auch relativ flach sind, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man eben einer Moschee, die eben im osmanischen Stil gebaut wurde, dass man so eine Moschee vor sich hat. Und da sieht man halt auch schon relativ eindeutig, fand ich jetzt, den Einfluss, den die Hagia Sophia auf die osmanischen Architekten hatte, weil die ja im Prinzip auch so eine relativ große, also eine sehr große, relativ flache Kuppel eben oben hatte. Und ich meine auch ansonsten letztlich von innen, wenn man sich jetzt überlegt, wie diese Moschee hier konstruiert wurde, diese Chamlika-Moschee von innen, dann sah die ja im Prinzip von der reinen Architektur, von der groben Struktur aus, wie die Hagia Sophia. Also die hatte auch vier Seiten, also vier Pfeiler praktisch, auf denen die Hauptkuppel ruhte, und dann eben Halbkuppeln da ringsherum. Und um diese Halbkuppeln waren dann praktisch wiederum Halbkuppeln, die sich dann so kreisförmig um die Halbkuppeln herum wiederum angeordnet hatten, sodass man praktisch so eine Treppe hatte von der Hauptkuppel zu den vier Halbkuppeln drumherum und um die Halbkuppeln dann wieder kleinere Halbkuppeln, die sich kreisförmig angeordnet hatten. Das war im Prinzip genauso wie bei der Hagia Sophia auch. Also da haben praktisch die Byzantiner hier schon Pfeiler eingeschlagen in die Architektur, die dann eben von den Osmanen so fortgeführt wurde.
Ja, wenn wir jetzt gerade die Hagia Sophia wieder erwähnen, die wurde ja auch zu einer Moschee umgebaut. Und was man dazu Moscheetechnik neben dem eigentlichen der Geschichte der byzantinischen Architektur sagen kann, ist, dass normal Moscheen ja immer Richtung Mekka ausgerichtet sind. Und dann hat man eben eine Nische vorne, die die Richtung nach Mekka zeigt, die normalerweise in der Mitte einer dieser quadratischen Seiten ist. Und der Teppich hat manchmal auch Streifen, um diese Richtung zu zeigen. Und bei solchen Kirchen, die zu Moscheen umgebaut sind, ist es ja nicht unbedingt der Fall, dass die Gebäude dorthin ausgerichtet sind. Und das ist halt bei der Hagia Sophia als Beispiel speziell, dass dann diese Nische, die die Richtung zeigt, halt so schräg in der Wand ist. Und auch der Teppich wurde tatsächlich so schräg verlegt. Also der Teppich hat auch Streifen drauf und dann ist der Teppich halt nicht gerade zur Wand ausgerichtet, sondern eben so schräg zur Wand. Das ist ganz interessant. Und ansonsten wurden da eben Kalligrafietafeln eben angebracht. Also in jeder Moschee finden sich Kalligrafietafeln vor. Vorne an der Vorderseite sozusagen einmal die Tafel, wo Allah in arabisch Kalligrafie draufsteht und einmal, wo Mohammed draufsteht, und dann ein paar andere Tafeln mit Namen bzw. Texten. Und die wurden in der Hagia Sophia halt so als Tafeln angebracht, sage ich mal. Und ein paar Dinge wurden mit Mustern übermalt und dann wurden natürlich ein paar Minarette dazu konstruiert, so wurde das so umgebaut. Viele dieser nicht umgebauten oder nicht alten Moscheen, also die neu gebauten Moscheen, sind ja relativ groß und protzig, wie jetzt auch diese Chamlıkça-Moschee. Und da fragt man sich halt auch, ist das eigentlich hier, da wird es für religiöse Bauten so viel Geld ausgegeben, und tatsächlich ist es im Islam eigentlich auch so, dass es eher so verpönt ist, so Prunk oder so unnötig viel Geld in irgendwas zu stecken, um irgendein Ansehen zu haben oder sonst was. Und um das irgendwie so ein bisschen zu rechtfertigen, wird das so ausgeglichen bei den Moscheebauten immer, indem noch so soziale Einrichtungen dazugefügt werden, wie zum Beispiel Schulen, wobei das halt meistens Koranschulen sind oder Lehrräume dafür, die dann noch im Gebäude vorhanden sind, oder dass noch ein Museum dazu gemacht wird oder eine Bibliothek, vielleicht auch eine Armenspeisung. Und eben bei dieser großen Chamlicha-Moschee ist es jetzt hier so, dass da tatsächlich ein Museum noch in dem Untergeschoss ist. Da waren wir auch drin, da wurden so Teppiche ausgestellt und unter anderem auch Barthaare von Mohammed konserviert und andere Späße. Genau, und außerdem, weiß ich nicht, hier gibt es, glaube ich, auch eine Bibliothek, die noch drin ist. Und was weiß ich, ist auf jeden Fall riesig. Hat halt im Untergeschoss über die komplette Länge der Moschee mit ihrem Vorhof nochmal irgendwelche Einrichtungen, Konferenzsaal auch.
Damit ist es ja im Prinzip ja auch so ein bisschen diese Moschee damals aus Tirana in groß. Ne? Also in Tirana wurde ja auch eine Moschee kürzlich gebaut, haben wir ja erzählt, auch im osmanischen Stil, auch von der Türkei finanziert. Und ja, also die sehen sich schon ähnlich im Prinzip jetzt auch hier mit diesem Moschee-Neubau. Nur dass natürlich hier doch nochmal eine ganze Spur größer ist natürlich. Ne? Also natürlich bauen die Türken in Tirana keine größeren Moscheen, als sie sich selbst nach Istanbul bauen. Ja, das war es jetzt so im Groben und Ganzen, was wir auf der europäischen Seite von Istanbul uns angeschaut haben. Wie gesagt, ein paar Sachen davon haben wir auch schon in Episode 13, in der vorherigen Episode, im Rahmen dieses Geschichtsteils angesprochen und jetzt eben hier weggelassen. Aber ansonsten können wir uns jetzt mal kurz auf die asiatische Seite konzentrieren. Und das Einzige, was jetzt hier wirklich nennenswert ist, abgesehen von der Moschee gerade, stimmt, das war natürlich auch auf der asiatischen Seite, die Chamlicha-Moschee. Aber abgesehen davon haben wir uns auf der asiatischen Seite vor allem Büyükada angeschaut, nämlich eine Insel im Marmara-Meer, die eben der asiatischen Küste von Istanbul vorgelagert ist. Und die gehört zu einer ganzen Inselgruppe von 4-5 Inseln und die nennt man kollektiv dann eben die Princess Islands, aber eben nicht die Princess Islands, also nicht die Prinzessinneninseln, sondern die Princess Islands, also die Insel der Prinzen. Was eben daran liegt, dass zu byzantinischer Zeit da häufig die Thronfolger verbannt wurden, wenn man Angst hatte oder wenn der Kaiser Angst hatte, dass die einem vielleicht den Thron ein bisschen eher streitig machen wollen, als einem das selbst lieb ist. Und da konnte man die dann eben da ganz gut verbannen. Seit osmanischer Zeit ist es dann vor allem ein nobler Vorort geworden von Istanbul, vor allem auch für jüdische, griechische und armenische Minderheiten. Und ja, auch heute noch sieht man das auf jeden Fall, dass da einige Villen und Herrenhäuser stehen, nicht selten aus Holz, also relativ große Holzhäuser, die teilweise ein bisschen heruntergekommen sind, teilweise aber auch wirklich noch gut in Schuss und wirklich so aussehen, als würden da auch heute noch nicht die ärmste Bevölkerung Istanbuls hausen. Tatsächlich hat auch Leon Trotzki dort gewohnt, nämlich von 1929 bis 1933, da war er nämlich hier im Exil, hat er Asyl unter Atatürk bekommen. Und hat hier eben seine Autobiografie geschrieben, unter anderem deshalb, weil er eben seine Leibwächter, die er immer noch gebraucht hat, weil er wohl Repressionen aus seinem Heimatland fürchtete, um die eben zu finanzieren. Und das Haus, in dem Trotzki wohnte, das steht noch teilweise, also zumindest so ein bisschen als Ruine und so ein bisschen auch hinter wuchernden Bäumen in einem wuchernden Garten und hinter hohen Mauern, sodass man eigentlich gar nicht so richtig hinkommt, aber man kann so ein bisschen über die Mauer rüber gucken und dann sehen, wo Trotzki damals gehaust hat und gewohnt hat. Die interessanteste Sehenswürdigkeit auf Büyükada ist wahrscheinlich das griechisch-orthodoxe Prinkipo Kinderheim. Das ist das zweitgrößte Holzgebäude der Welt nach dem Todaichi-Tempel in Nara in Japan. Und das war eigentlich mal als Luxushotel mit Casino konzipiert worden Anfang des vergangenen Jahrhunderts oder war sogar Ende des 19. Jahrhunderts, so um 1900 rum. Doch der Sultan damals hat dann eben die Konzession für das Casino verweigert, weil er eben ein Muslim war und da Glücksspiel nicht so arg verbreitet oder gerne gesehen ist. Und dann hat eine griechische Bankiersfamilie das Haus gekauft und es dem Patriarchat von Konstantinopel geschenkt. Und das hat dann eben ein Waisenhaus, ein Kinderheim draus gemacht, das bis zu 1000 Jungen gleichzeitig beherbergt hat. 1964 wurde es dann im Rahmen der Zypernkrise geschlossen. Da hat dann die türkische Regierung Hygienegründe vorgeschoben, das Patriarchat von Konstantinopel war praktisch so ein bisschen auf griechischer Seite in der Zypernkrise und dann hat man es denen halt irgendwie verwehren wollen, dieses Kinderheim weiterzuführen. Und seither verfällt das Gebäude halt nach und nach. 1997 wurde es dann auch vom Staat, vom türkischen Staat beschlagnahmt. Und 2012 wurde es zurückgegeben an das Patriarchat, nachdem das Patriarchat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf Rückgabe geklagt hatte. Allerdings sagt das Patriarchat jetzt, ja gut, wir haben jetzt zwar das Gebäude wieder, wir haben aber nicht wirklich genug Geld, um das wieder in Schuss zu bringen. Und deswegen verfällt das Gebäude halt weiterhin. Und der Europäische Denkmalschutzbund und die Europäische Investitionsbank haben das Gebäude auch auf die Liste der am stärksten gefährdeten Kulturdenkmälern Europas gesetzt. Wenn man das Gebäude so anschaut, ist es schon, ja, es ist sehr groß und beeindruckend, aber es sieht auch schon so ein bisschen aus, dass es in sich zusammenfällt, wenn man mal kurz dagegen schnipsen würde. Also das ist schon so ein bisschen so ein Geisterhaus fast. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant und es ist schon erstaunlich, dass so das größte Holzgebäude Europas einfach so auf einer Insel vor Istanbul im Wald rumsteht, einsam, und halt einfach so vor sich hin verfällt. Das würde man irgendwie mit so einem Rekordgebäude irgendwie, finde ich, irgendwie nicht erwarten.
Ja, abgesehen von dem Waisenhaus hat man sonst hauptsächlich vor der Insel eigentlich schöne Aussichten auf die Küste von Istanbul. Bis zur anderen Seite des Marmara-Meers haben wir tatsächlich gestern nicht sehen können. Es war aber auch ein bisschen diesig. Deswegen konnten wir leider auch keine so hübschen Fotos von der Küste machen, weil man da auf den Bildern nie was gesehen hat. Aber mit dem bloßen Auge hatte man noch eine schöne Aussicht. Es ist allgemein eher eine Ausflugsinsel, wo die Touristen oder auch die Bewohner Istanbuls halt hinkommen, um ein bisschen rumzulaufen, Aussicht zu genießen, vielleicht was essen zu gehen. Eis gab es sehr viel zu essen. Und dadurch halt auch ein bisschen teurer leider. Also ja, ich kann als Beispiel nennen, dass das öffentliche Klo dort 5 statt nur 1 Lira gekostet hat. Und die Restaurantpreise, die waren schon 1,5 mal so teuer wie jetzt hier auf der asiatischen Seite in Istanbul. Was vielleicht besonders an der Insel ist, ist auch, dass der Autoverkehr verboten ist. Es dürfen nur Elektrobusse bzw. Elektromotorräder und Fahrräder fahren und vielleicht noch sowas wie ein Krankenwagen, was man halt braucht, aber halt sonst keine Autos. Und ja, die Leute laufen entsprechend zu Fuß rum oder per Fahrrad oder per E-Motorrad. Wenn man also ein paar Tage mehr Zeit hat in Istanbul, dann kann man sich schon so eine Insel anschauen. Also wir haben uns, wie gesagt, nur die größte, Büyükada, da angeschaut. Wenn man noch mehr Zeit hat, kann man vielleicht auch auf eine der anderen Inseln gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die hübscher sind, aber es hieß, wenn man nur einen Tag für die Inseln Zeit hat, soll man Büyükada da nehmen, weil sich da eben so ein bisschen die Kulturen vermischen und die meisten Herrenhäuser und so zu sehen sind.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es im Sommer richtig heiß ist und man jetzt vielleicht nicht gerade am Wochenende unterwegs ist, dass man da eben unter der Woche auch vielleicht noch ganz gut baden könnte, je nachdem. Das könnte da vielleicht auch noch ganz gut funktionieren. Außerdem, weißt du, was auch noch teurer war? Die Fähre auf die Insel. Alle anderen Fähren in Istanbul vom Bosporus auf die eine Seite und so und auf die andere Seite und so rüber haben ja eben auch immer nur diese 7,67 Lira gekostet, wie auch alle anderen ÖPNV-Mittel. Aber hier die Fähre auf dieser Ausflugsinsel, die hat 22 Lira gekostet, also einen ganzen Euro, mehr sogar, 1,20 oder so. Ja, vielleicht sollten wir auch nochmal ganz kurz so ein paar Punkte ansprechen, die wir jetzt eben explizit nicht gesehen haben, weil natürlich hat Istanbul noch viel, viel mehr zu bieten als das, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben. Und so ein paar Punkte sollten wir da vielleicht nochmal rausgreifen. Zum einen waren wir nicht im Topkapı-Palast. Das ist der Sultanspalast, der ja über 400 Jahre eben die Sultane beherbergt hat vom Osmanischen Reich. Da wollten wir eigentlich auch rein, haben mit einem Eintrittspreis von 100 Lira gerechnet, weil ja, so hatte ich das eben damals rausgesucht. Aber man kennt ja die türkische Inflation, da kann man sich nie so ganz sicher sein. Mittlerweile waren es irgendwie 320 Lira. Und dann war da noch so eine Riesenschlange davor, dass wir irgendwie gesagt haben, komm, dann halt nicht. Aber ja, sehenswert wäre der sicherlich auch noch. Aber bei den ganzen Touristen, die da davor waren, wäre man wahrscheinlich auch nur von einem Raum in den nächsten gedrückt worden, könnte ich mir vorstellen. Dann gibt es noch den Dolmabahce-Palast. Das ist der Sultanspalast, der dann praktisch nach dem Topkapi-Palast von den Sultanen benutzt wurde. Der wurde dann irgendwie neu gebaut, so irgendwann im Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts, so um die Zeit, also so für die letzten 100 Jahre des Osmanischen Reichs, wenn man da einfach dann aus Sicht der Sultane davon ausging, naja, wir müssen uns jetzt hier praktisch mit den europäischen Großmächten messen lassen und da ist unser 400 Jahre alter Topkapi-Palast einfach nicht mehr gut genug dafür. Also hat man dann einen neuen gebaut, der dann direkt auch am Bosporus steht. Also dieser Topkapi-Palast, der alte Palast, den haben sie praktisch ja mehr oder weniger auf den byzantinischen Palast so halb drauf gebaut, also ins historische Stadtzentrum. Und der Dolmabahce-Palast ist dann am Bosporus, aber ein bisschen weiter nördlich, also ein bisschen außerhalb vom historischen Zentrum eigentlich, auf europäischer Seite. Haben wir dann aber auch nicht gemacht, ist auch teuer und ja, irgendwie auch so ein bisschen ab vom Schuss, dass man irgendwie nicht gerade so richtig dran vorbeiläuft jeden Tag.
Und ich habe ihn auch schon gesehen, als ich letztes Mal in Istanbul war. Also.
Ja, und dann durften wir jetzt natürlich nicht nochmal reingehen. dann gibt es noch diverse Zisternen, also unterirdische Wasserspeicher, teilweise auch aus byzantinischer Zeit, die auch, ja, da haben wir durchaus auch ein paar Leute gesagt, dass das durchaus ganz empfehlenswert ist. Und es gibt da irgendwie zwei. Die eine ist so die große Hauptzisterne, die auch ja dann eben viel Eintritt kostet und so weiter. Und deswegen wollten wir eigentlich zur zweiten gehen, wo es hieß, dass sie kostenlos wäre und zwar kleiner, aber anscheinend auch ein bisschen stimmungsvoller und besser beleuchtet. Dann sind wir da hingegangen und dann haben wir gesehen, ja, irgendwie seit 2-3 Jahren haben sie da irgendwie eine Lichtshow eingebaut und verlangen jetzt entsprechend auch 300 Lira Eintritt. Und dann waren wir etwas genervt und haben dem Ganzen den Rücken gekehrt. dann gibt es noch den Galata-Turm natürlich, haben wir den vorhin angesprochen, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls auch ein Wahrzeichen Istanbuls, eben ein Aussichtsturm der mittelalterlichen Befestigung der Genueser in Pera. Den haben wir uns von unten angeschaut, da kann man eigentlich auch hoch eben für die Aussicht, haben wir aber auch nicht gemacht. Auch da war der Preis relativ hoch und vor allem die Schlange der Touristen auch relativ lang. Also muss schon sagen, so ein paar relativ zentrale Sehenswürdigkeiten Istanbuls haben wir wirklich einfach ausgelassen oder nur von außen beobachtet, einfach weil halt die so touristisch überlaufen und entsprechend so überteuert sind, dass wir halt gesagt haben, wir konzentrieren uns lieber auf die anderen Dinge. Ja, und dann gibt es natürlich noch tausende Museen, also vor allem zu nennen ist vielleicht das Militär- oder das Atatürk-Museum, was auch noch so ein bisschen auf unserer Liste stand, aber die sind dann halt auch ein bisschen außerhalb und hat dann auch zeitlich und so einfach halt irgendwie nicht mehr so richtig gereicht, da auch noch hinzugehen. Sonst, ich meine, so ist es halt, wenn man in Istanbul nicht irgendwie 4 Wochen oder so bleiben will, dann muss man irgendwo Abstriche machen. Und ja, da haben jetzt eben bei uns diese beiden Museen zum Beispiel dazu gehört. Ich meine, Atatürk-Museen gibt es bestimmt auch noch in anderen Städten in der Türkei. So allgegenwärtig wie der ist, herrscht da bestimmt kein Mangel, sodass man da jetzt ausgerechnet hier in das in Istanbul gehen müsste. Ja, ich denke, das sind so die wesentlichen Sachen, die andere Leute wahrscheinlich noch auf dem Zettel haben und vielleicht auch haben sollten. Ich meine, wer weiß, auch wir kommen ja vielleicht nochmal nach Istanbul und vielleicht ist dann die Inflation weiter so vorangeschritten, dass es dann auch wieder günstiger ist für uns.
Ich glaube, da gehen die Preise von den Museen aber auch mit hoch.
Ja, die touristischen Sachen, die werden wahrscheinlich eher nach oben angepasst, das stimmt schon. Ja, man kann ja nicht alles machen, ne? Also auch wenn es teurer wird beim nächsten Mal, muss man sich halt manche Sachen noch aufheben, einfach weil es zeitlich nicht reicht. Gut, ich denke, wir haben jetzt Istanbul einigermaßen in Breite und Tiefe behandelt. Machen wir mal weiter mit der Osmanen-Reihe, mit unserer Geschichtsreihe über die Osmanen. Da kommen wir nämlich heute zu Teil 4 und ja, sprechen wir darüber, wie es denen dann so ergangen ist, nachdem sie ihren Höhepunkt der Macht überschritten hatten. Im 18. Jahrhundert wurde das Zarentum Russland ein wichtiger Konkurrent, vor allem um die Vorherrschaft im Schwarzen Meer. Die Konflikte gingen für das Osmanische Reich in der Regel nicht gut aus und die Krim und Gebiete im Nordostbalkan gingen an Russland verloren. Um die Osmanen von dem Aufbau der russischen Schwarzmeerflotte abzulenken, verlegte Russland seine Ostseeflotte ins Mittelmeer und vernichtete die osmanische Flotte in der Seeschlacht von Cesme 1770. Die osmanische Gesellschaft erkannte, dass die imperiale Macht verloren war. Die Sultane versuchten, das Militär auch mit Hilfe europäischer Berater zu modernisieren. Dies führte zu Konflikten mit den Janitscharen, die um ihre privilegierte Stellung fürchteten und den Sultan absetzten. Also die Janitscharen waren ja diese Elitetruppe innerhalb des osmanischen Militärs. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts endeten serbische Aufstände mit der de facto Unabhängigkeit des Fürstentums Serbien, die mit dem Berliner Kongress von 1878 auch international anerkannt wurde. Auch die Griechen erlangten auf der Südhälfte des heutigen Staatsgebiets mit Unterstützung Frankreichs, Großbritanniens und Russlands die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Und auch in Albanien, Bosnien und Montenegro gab es Aufstände gegen die osmanische Herrschaft. Noch bevor die Osmanen letztlich tatsächlich den Balkan verloren, begannen bereits gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den diversen Volksgruppen auf dem Balkan, also eben zwischen Albanern, Bosniern, Serben und Montenegrinern, die sich die bestmöglichen Stückchen des absehbar frei werdenden Landes unter den Nagel reißen wollten. Vor allem Mazedonien betrachteten alle Parteien als eigenes Gebiet. 1876 wurde dann der bulgarische Aprilaufstand brutal von den osmanischen Truppen niedergeschlagen. Also beispielhaft für das osmanische Vorgehen steht das Massaker von Batak. Nachdem hier die Osmanen mit einer Übermacht in die aufständische Stadt einmarschierten, erklärten sich die Bewohner zur Abgabe ihrer Waffen bereit und dennoch köpften die Osmanen anschließend mehrere tausende wehrlose Einwohner. Und ja, eben diese Brutalität gegen ein slawisches Volk rief dann eben Russland auf den Plan, das sich ja als panslawische Schutzmacht verstand und darüber hinaus nicht mehr nur das Schwarze Meer kontrollieren wollte, sondern auch einen freien Zugang zum Mittelmeer durch den Bosporus haben wollte. Nachdem man sich nicht auf die Gewährung von Autonomierechten Bulgariens einigen konnte, erklärte Russland den Krieg und rückte bis an die Stadtgrenze Konstantinopels vor. Tatsächlich wollten die Russen Konstantinopel auch zu ihrer Hauptstadt machen. Sie hatten auch bereits einen neuen Namen für die Stadt Konstantinopel, nämlich Zaregrad, also die Stadt des Zars. Um die Besetzung der Hauptstadt zu verhindern, waren die Osmanen gezwungen, den Frieden von San Stefano zu unterzeichnen. Demzufolge sollten Serbien, Montenegro und Rumänien vergrößert und unabhängig werden. Bulgarien, erweitert um die Gebiete bis zur Ägäis und zum Ochridsee, sollte 2 Jahre unter russischer Besatzung stehen und anschließend ein autonomes Fürstentum werden. Dieser Diktatfrieden, also der praktisch den Osmanen von russischer Seite oktroyiert worden war, stärkte den russischen Einfluss auf dem Balkan und vor allem auch im Mittelmeer jedoch so sehr, dass vor allem Österreich-Ungarn und Großbritannien protestierten. Bismarck bot sich als Vermittler an, um einen Krieg zwischen den Großmächten zu verhindern. Beim Berliner Kongress 1878 wurde dann eben dieser Diktatfrieden von San Stefano revidiert. Vor allem Bulgarien sollte nicht unter russischem Einfluss stehen, sondern eine autonome Provinz der Osmanen bleiben. Österreich-Ungarn erhielt das Recht, Bosnien-Herzegowina von den Osmanen zu übernehmen und zu besetzen, um den Einfluss Russlands auf die südslawischen Gebiete zu begrenzen. Allerdings ging es auf dem Berliner Kongress zu wie auf dem Bazar, bei dem die Interessen der lokalen Bevölkerung nicht berücksichtigt wurden. Beispielsweise sagte Großbritannien dem Osmanischen Reich zu, einen russischen Zugriff auf den Bosporus zu verhindern und erhielt im Gegenzug das Recht zur Besetzung Zyperns. Zwar blieb Zypern de jure osmanisch, aber im Ausgleich dafür, dass eben Zypern de jure osmanisch blieb, unterstützte Großbritannien die Abtretung Tunesiens vom Osmanischen Reich an Frankreich. Vor allem die Slawen, also Russland, Bulgarien und Serbien, waren mit den Ergebnissen unzufrieden. Serbien hat zwar praktisch seine eigene Unabhängigkeit bekommen, allerdings wohnten halt auch damals schon viele orthodoxe Serben in dem Bruderstaat Bosnien-Herzegowina und der ist eben nicht Serbien zugeschlagen worden, sondern dem katholischen Österreich-Ungarn. Und deswegen waren selbst die Serben unzufrieden, die jetzt ihre Unabhängigkeit erhalten haben. Dass diese slawischen Staaten wohl das Maximum erreicht hatten, was ohne einen Krieg gegen die westeuropäischen Mächte zu holen war, wurde in der slawischen Öffentlichkeit nicht wiedergespiegelt. Also deswegen haben praktisch die Verhandlungsführer, also die Russen, das halt auch geschluckt, weil alles andere hätte praktisch einen Krieg gegen die europäischen Großmächte bedeutet. Die Beziehungen zwischen Russland einerseits und Österreich-Ungarn sowie Deutschland, von dem sich Russland beim Berliner Kongress mehr Unterstützung erhofft hatte, andererseits, verschlechterten sich daraufhin deutlich. Russland näherte sich stattdessen Frankreich an. Das Osmanische Reich ging trotz der Revision des Friedens von San Stefano geschwächt aus dem Konflikt hervor. Es war bankrott und bekam den Stempel kranker Mann am Bosporus aufgedrückt. Die russisch-osmanischen Kriege, die wurden nicht nur um die Krim oder auf dem Balkan geführt, sondern auch am Kaukasus. Und auch hier verliefen sie aus russischer Sicht erfolgreich. Das heutige Georgien, Armenien und die heutige türkische Provinz Kars, ganz im Nordosten der Türkei, wurde von Russland befreit. Jedenfalls aus Sicht der dort lebenden Armenier. Also die haben diese Eroberung von Russland als Befreiung empfunden. Und es gab aber auch immer noch Armenier im Osmanischen Reich. Also das Siedlungsgebiet der Armenier war dann zweigeteilt in einen russischen und einen osmanischen Teil. Und wieder hat sich dann Russland, also ja, der große Feind oder die große Bedrohung für das Osmanische Reich, dann zur Schutzmacht der osmanischen Armenier erklärt. Und diese Konstellation, die nährte dann im Osmanischen Reich auch einen großen Argwohn gegenüber den Armeniern, der später noch gravierende Folgen haben sollte. Auch auf der arabischen Halbinsel regte sich Widerstand gegen das Osmanische Reich. Nicht zuletzt hielten viele Araber die relativ tolerante Auslegung der Osmanen, des Islam, für zu lasch und forderten für sich selbst die Rolle der Führung in der islamischen Welt ein. In Ägypten schlug ein osmanisches Heer unter Muhammad Ali Pascha die angreifenden Franzosen und kurz darauf die Briten zwar in die Flucht, und er wurde darauf dann auch vom Sultan zum ägyptischen Provinzgouverneur ernannt, machte dann jedoch bald sein eigenes Ding. Also er schickte junge Männer zum Studium in die zunehmend als sehr fortschrittlichen angesehenen Länder Frankreich und England und brachte die Entwicklung Ägyptens im technologischen, medizinischen und militärischen Bereich voran, zum Beispiel durch Massenimpfungen. Der wirtschaftliche und politische Einfluss durch europäische Staaten wuchs, was in Ägypten zu Aufständen der Bevölkerung führte, und daraufhin intervenierte Großbritannien dann militärisch und stellte Ägypten unter seine Herrschaft. Sie ernannten dann fortan selbst ägyptische Sultane. Also ja, man sieht, an allen Fronten steht das Osmanische Reich unter Druck auf allen Seiten des Landes. Und das schreit natürlich nach Reformen, nach politischen Reformen. Insbesondere könnte man ja auch mal sowas wie eine Verfassung einführen. Das gab es zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht. Die Sultane haben halt geherrscht, wie sie wollten. Und wie diese Reformen aussahen und inwiefern sie umgesetzt werden konnten und erfolgreich waren, das schauen wir dann in der nächsten Episode etwas genauer an.
So, zum Ende der Episode entfernen wir uns thematisch wieder ein bisschen von der Türkei und schließen mal unseren FAQ-Teil zu den Impfungen ab, nämlich Teil 3 zu den Impfungen, die nicht in der reisemedizinischen Beratung genannt werden. Im heutigen FAQ-Teil schließen wir endlich mal die vor langer Zeit begonnene Reihe zu den Impfungen ab. Das ist ja schon jetzt eine ganze Weile her, dass wir Impfungen Teil 1 und Teil 2, das heißt die Standardimpfungen, die in Deutschland empfohlen werden, und die Reiseimpfungen, die in der reisemedizinischen Beratung genannt werden, durchgesprochen haben. Und jetzt geht es tatsächlich endlich auch um die Impfungen, die nicht in dieser reisemedizinischen Beratung erwähnt werden, obwohl es sie gibt. Und da fangen wir gleich direkt mit der eigentlich schlimmsten und weit verbreitetsten Krankheit auf der Welt ein, die Tuberkulose, gegen die es tatsächlich einen Impfstoff gibt. Der heißt Bacille Calmette Guérin BCG-Impfstoff. Der wird allerdings nicht empfohlen. Fangen wir erstmal damit an, was Tuberkulose eigentlich ist. Es ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird. Übertragen wird sie durch Tröpfcheninfektion. Es ist eine Zoonose. Insbesondere früher wurden zum Beispiel die Erreger durch Rohmilch von Rindern übertragen, die dann die Menschen eben getrunken haben. Und ja, die Tuberkulose, die ärgert, sage ich mal, die Menschheit schon sehr lange Zeit. Das war eigentlich ein Meilenstein, dass Robert Koch 1882 den Erreger beschrieben hat. Früher wurde die Krankheit auch Schwindsucht oder weiser Tod genannt. Und es ist einfach die weltweit führende tödliche Infektionskrankheit mit 10 Millionen Erkrankungen pro Jahr, wobei etwa ein Drittel der Weltbevölkerung wohl mit dem Erreger tatsächlich infiziert sind. Also als Beispiel, 2015 sind wohl 1,8 Millionen Menschen daran gestorben. Das heißt, Tuberkulose ist eigentlich eine der Top-Krankheiten, die es auf der ganzen Welt eigentlich gilt, zu besiegen. Und die Behandlung verläuft da eigentlich immer mit speziellen Antibiotika, die heißen Antituberkulotika, die aber über eine sehr lange Zeit eingenommen werden müssen, mindestens ein halbes Jahr. Und dann entwickeln sich halt dummerweise da dann auch multiresistente Erregerstämme, die eben resistent gegen diese Antituberkulotika sind. Und aus dem Grund nimmt zum Beispiel auch die Verbreitung der Tuberkulose in Osteuropa im Moment sehr zu. Der Krankheitsverlauf, der hat verschiedene Stadien, beziehungsweise es gibt verschiedene Arten der Tuberkulose. Also zunächst bilden sich so kleine Entzündungen, die in den Blutabwehrzellen eingeschlossen werden, also so Knötchen bilden, also Tuberkel, deswegen der Name Tuberkulose. Das ist erstmal nicht ansteckend, aber diese Knötchen, diese Tuberkel können jahrelang bleiben. Es kann sein, dass diese Abkapselung in den Blutabwehrzellen nicht funktioniert und dann äußert sich die Tuberkulose als Primärtuberkulose mit relativ uncharakteristischen Symptomen dummerweise, trotzdem aber auch schwere Verläufe mit blutigen Auswürfen und dem Tod. Dann gibt es noch die sekundäre Tuberkulose, das heißt, die Krankheit bricht dann eben später aus und oft hat man dann anhaltenden Husten mit so gelbgrünem Schleim, Nachtschweiß, gegebenenfalls Atemnot und auch blutigem Auswurf. Das nennt man dann offene Tuberkulose, da die Bakterien ausgehustet werden und es dann natürlich ansteckend ist. Dadurch, dass sich die Bakterien dann durch die Blutbahn im ganzen Körper verteilen, kann eben auch dieser ganze Körper beeinträchtigt werden. Zum Beispiel kann man dann Schwellungen an Gelenken haben. Und in 80% der Fälle ist tatsächlich auch die Lunge betroffen, aber auch andere Organe können betroffen sein. So, und wie ich vorhin gesagt habe, gegen diese Krankheit gibt es tatsächlich auch einen Impfstoff, nämlich einen Lebendimpfstoff, und der wird tatsächlich seit 1921 angewandt, dieser BCG-Impfstoff. Jedoch wird er seit 1998 nicht mehr in Deutschland empfohlen. Und der Grund dafür ist einfach, dass die Wirksamkeit dieses Impfstoffs sehr eingeschränkt ist. Und gleichzeitig gab es aber viele Impfkomplikationen und Nebenwirkungen. Also als Beispiel kann man nennen, dass es 1930 ein Lübecker Impfunglück gibt. Da wurden eben 208 Kinder geimpft und durch die fehlerhafte Verarbeitung dieser BCG-Kultur, die dann eben zum Impfstoff verarbeitet wird, wurden tatsächlich alle diese Kinder mit Tuberkulose infiziert. Und 77 davon starben dann auch. Trotz, dass es weltweit eine der am weitesten verbreitete Impfung ist, dieser BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose, hat man damit einfach keine Eindämmung der Tuberkulose geschafft. Gerade in den Tropen und Subtropen hat man herausgefunden, dass die Wirkung dieser Impfung einfach sehr schlecht ist. Also es gab in den 1970ern eine Studie in Indien, wo mehr Geimpfte erkrankt sind als Ungeimpfte. Man hat herausgefunden, dass die Impfung zwar gut vor der häufig im Kleinkindalter auftretenden tuberkulösen Meningitis und der Aussaat dieser Bakterien schützt, aber eben kaum vor der Lungentuberkulose, die, wie ich gesagt habe, in 80% der Fällen eben auch vorkommt, wenn die Krankheit ausgebrochen ist. Trotzdem, dass die Impfung eben im Moment noch relativ schlecht ist in dem Sinne dann und dadurch halt eben auch nicht empfohlen wird und eben auch nicht angesprochen wird. In der reisemedizinischen Beratung ist es so, dass dieser Impfstoff stetig weiterentwickelt und verbessert wird oder zumindest versucht wird. Und derzeit sind tatsächlich einige Weiterentwicklungen dieses Impfstoffs auch in klinischen Studien und in der Testung. Das heißt, man kann vielleicht die Hoffnung haben, dass es in der Zukunft auch einen sichereren oder zumindest wirksameren Impfstoff gegen die Tuberkulose geben wird, die ja wirklich sehr weit verbreitet und sehr folgeträchtig ist. Ja, was man eben stattdessen unternimmt, statt diesem Impfstoff gegen Tuberkulose, ist eben eine Meldepflicht. Das heißt, man versucht, Infizierte frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Und diese Impfung weckt man eben nur ab bei wirklich besonders gefährdeten Personen, die lange Zeit in Endemieländer reisen, wo es wirklich gefährlich ist. So, eine andere Krankheit, die tatsächlich als Krankheit in der reisemedizinischen Beratung oft erwähnt wird und wie man sich vor dieser Krankheit an sich schützen kann, jedoch nicht die Impfung, die dagegen existiert, erwähnt wird, ist das Dengue-Fieber. Das Dengue-Virus, das wird durch Mücken übertragen und kommt dadurch auch hauptsächlich in tropischen und subtropischen Gebieten vor. Die Wirte dieses Dengue-Virus, das sind nur Primaten und Stechmücken und es ist so eine Emerging Disease, das heißt eine Krankheit, die sich durch die Globalisierung immer weiter auf der Welt verbreitet. Zum Beispiel haben sich die Fallzahlen von 1960 auf 2010 verdreißigfacht. Dieses Dengue-Virus verursacht dann Dengue-Fieber und da hat man dann grippeähnliche Symptome, kann auch innere Blutung haben und bei schweren Verläufen kann man ein Dengue-Schock-Syndrom bekommen und das kann dann eben zum Tod führen. In Deutschland gibt es eine Meldepflicht für Dengue-Fieber Und wie schon erwähnt, es gibt einen Impfstoff dagegen, der heißt Dengvaxia. Der ist allerdings nur nützlich für Menschen, die bereits eine Infektion mit Dengue-Virus durchgemacht haben. Und selbst für die ist die Wirkung begrenzt mit 60-70%. Außerdem ist es so, dass bei Kindern Impfdurchbrüche mit diesem Impfstoff schwerer verlaufen können als die eigentliche Krankheit. Und der Impfstoff ist in Deutschland einfach nicht für Reisende verfügbar. Und es gibt keine Empfehlung der STIKO dazu. Und für Reisende wird das auch nicht erwähnt in der reisemedizinischen Beratung. Es gibt lediglich eine Empfehlung des US-amerikanischen Analogons zur STIKO, die die Impfung für in Endemiegebieten lebende Kinder mit bereits durchgemachter Infektion empfiehlt. So, als nächstes haben wir Ebola. Also das Ebola-Virus kennt jetzt vielleicht auch jeder, nachdem es da nochmal einen größeren Ausbruch vor ein paar Jahren gab. Das Ebola-Virus löst eben Ebola-Fieber aus. Das ist hohes Fieber in Verbindung mit Blutung. Das sind 25-90% der Fälle tatsächlich auch tödlich ist. Und dagegen gibt es tatsächlich mehrere zugelassene Impfstoffe. Davon weist zumindest einer einen relativ hohen Schutz auf. Aber diese Impfstoffe gibt es nur für Hochrisikogruppen in Ausbruchsgebieten. Es gibt tatsächlich einen globalen Ebola-Vorrat, also Ebola-Impfstoffvorrat, beziehungsweise der soll in der Schweiz angelegt werden. Und aus dem können dann einzelne Dosen auf Anfrage bezogen werden, da die Verfügbarkeiten einfach limitiert sind. Und das ist entsprechend für Ausbrüche gedacht und nicht für irgendwelche Reisenden. Als nächstes gibt es noch Hepatitis E. Wir hatten ja schon Hepatitis A und B gesprochen, beziehungsweise deren Impfung. Hepatitis E ist auch eben eine durch Bakterien verursachte infektiöse Hepatitis. Wie Hepatitis A wird das Ganze oft durch Wasser übertragen und zu Beginn ist es auch meistens nicht von Hepatitis A zu unterscheiden. Hepatitis E hat aber oft schwerere Verläufe und gerade bei Schwangeren eine Letalität von 25%, wenn die Infektion dann ausbricht. Und gegen Hepatitis E gibt es eben auch einen Impfstoff, der heißt Hecolin und der ist seit 2001 in klinischen Studien. Die Wirksamkeit wurde lediglich in einer chinesischen Studie 2010 bestätigt und danach dann in China auch zugelassen. Allerdings gibt es keine Empfehlung der WHO zur Einführung des Impfstoffs und zwar ist die Begründung davon wohl mangelnde Nachweise der Wirksamkeit und nationale Autoritäten sollen entsprechend der lokalen Endemielagen entscheiden. Das ist dann wohl auch der Grund, warum auch dieser Impfstoff nicht in Deutschland verfügbar ist bzw. nicht erwähnt wird. Ja, eine Krankheit, die natürlich auch in der reisemedizinischen Beratung nicht fehlen darf, aber dessen Impfstoff fehlt, ist die Malaria. Dagegen gibt es tatsächlich mittlerweile nämlich auch einen Impfstoff, der ist relativ neu, der heißt Mosquirix. Und der wird aber gerade erst in Malawi, Ghana und Kenia Pilot geimpft. Das heißt, der ist noch sehr neu und ja, er soll auch nur einen beschränkten Schutz bieten und wirklich kein Ersatz sein für die Prophylaxe durch Mückenschutz und die Medikamentenprophylaxe, also diese Malarone-Tabletten, die man als Prophylaxe gegen Malaria einnehmen kann, wenn man in ein Endemiegebiet geht. Und entsprechend, weil der Impfstoff auch noch so neu ist, gibt es da auch noch keine Verfügbarkeit für Reisende. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren so ändern wird. So, die letzte Krankheit, beziehungsweise der letzte unerwähnte Impfstoff, den wir hier durchsprechen, der auch ganz interessant ist, ist der gegen Anthrax. Also Anthrax ist Milzbrand. Das befällt eigentlich eher Paarhufer, kann aber vom Tier auch auf den Menschen übertragen werden. Anthrax ist weltweit verbreitet, vor allem in wärmeren Regionen. Es kann eben in sumpfigen Böden gefunden werden, dass sich die Erreger eben selbst aus Kadavern tief unter der Erde durch die Umwälzung der Erde der Regenwürmer, dass sich dann die Erreger so hoch transportieren können in der Erde. Und genau, kann man die aus dem Boden im Grunde aufnehmen. Und diese Sporen des Erregers, die sind gegen äußere Einflüsse relativ unempfindlich. Und dadurch eignen sie sich wiederum als Biowaffe. Und tatsächlich wird das auch teilweise als Biowaffe benutzt, beziehungsweise daran geforscht. Aber sicher ist, dass es seit 2013 in Deutschland einen zugelassenen Impfstoff gibt und der ist seit 2019 auch verfügbar. Jedoch wird der nur wieder benutzt für Hochrisikogruppen in Endemiegebieten und interessanterweise auch postexpositionell bei Bioterrorismus. Das sind jetzt so die Krankheiten gewesen, gegen die es Impfstoffe gibt, die aber nicht in der reisemedizinischen Beratung erwähnt werden. Es gibt tatsächlich auch noch mehr Impfungen für Krankheiten, die wir bereits durchgesprochen hatten in der letzten Folge, wo es also einen Impfstoff gibt, wo es aber auch andere Impfstoffe gibt, die eben nicht in der reisemedizinischen Beratung erwähnt werden. Das heißt, gibt es einfach andere Impfstoffe, die entweder schlechter sind oder aus anderen Gründen nicht erwähnt werden. Und was vielleicht ganz interessant zu wissen ist, ist, dass es gegen Poliomyelitis auch orale Poliovakzine gibt. Also wir hatten ja durchgesprochen, dass es gegen Polio eben eine Spritze gibt und die auch in Deutschland normalerweise geimpft wird, auch in Kombination mit anderen Impfstoffen. Es gibt aber auch orale Poliovakzine, das heißt Schluckimpfungen im Prinzip. Und da könnte man drauf treffen, wenn man reist, als Pflichtimpfung bei der Ausreise. Also wir hatten ja durchgesprochen, dass die WHO einigen Ländern empfiehlt, bei der Ausreise zu prüfen, ob jemand im letzten Jahr gegen Polio geimpft wurde. Und dann kann es auch Pflichtimpfungen bei der Ausreise dann geben. Und da kann man auf so ein orales Poliovakzin stoßen. So, bei diesem oralen Poliovakzin besteht allerdings das Risiko, dass eine vakzineassoziierte paralytische Poliomyelitis, genannt also VAPP, ausgelöst wird. Und die übersteigt dann eben das Risiko von wildem Polio. Und in Deutschland ist daher seit 1998 diese Art von Impfstoffen durch inaktivierte Vakzine ersetzt, diese IPV-Impfstoffe, die eben als Spritze dann gespritzt werden. Weltweit wurde das Impfen mit diesen OPV, diesen oralen Poliovakzin, auch eingestellt. Aber dieses ausgelöste Virus davon, dieses VAPP, das zirkuliert weiter auf der Welt und dann haben sich auch Mutationen gebildet. Seit kurzem wurde dann ein neuer oraler Impfstoff OPV2 durch eine Notverordnung der WHO zugelassen. Und wenn man schon bestehenden Impfschutz gegen Polio hat, zum Beispiel weil man mit diesem IPV, dieser Spritze, geimpft wurde, wie man es in Deutschland im Normalfall ja ist, dann hat man kaum ein Risiko für dieses VAPP, was durch orale Poliovakzine ausgelöst werden. Das heißt, wenn man dann pflichtgeimpft wird, weil seine Polioimpfung einfach schon länger her ist, dann hat man da wenig Risiko für. Nur wenn man halt noch nie gegen Polio geimpft wurde und dann so ein orales Poliovakzin bekommt, dann hat man da eben ein Risiko für. So, das war's dann jetzt auch mit den ganzen Impfungen, die eben nicht erwähnt werden in der reisemedizinischen Beratung. Und es vielleicht auch ganz interessant ist, mal zu erfahren, dass es die gibt oder warum die nicht erwähnt werden, hoffe ich zumindest. Und damit sind wir jetzt auch endlich mit der Impfreihe durch.
Ja, wie geht's bei uns jetzt weiter? Wir haben vorhin gesagt, es ist heute der letzte Tag in Istanbul. Die nächsten paar Tage wollen wir nach Bursa radeln, auch eine ehemalige Hauptstadt des Osmanischen Reiches übrigens. Und dann eben weiter entlang der Ägäisküste nach Süden. Die nächste Episode war eigentlich aus Bursa geplant. Das wäre dann Ende dieser Woche. Wir haben ja schon Dienstag, Montag. Wir haben Montag. Das heißt, das wäre dann schon Ende dieser Woche. Aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob das klappt. Also wir müssen mal gucken, ob die Hotels in Bursa genauso teuer sind wie in Istanbul und ob wir uns das dann so leisten wollen, dass wir genug Zeit haben, die Episode zu veröffentlichen. Oder natürlich Option 1 ist eigentlich auch erstmal nochmal Warm Showers Hosts anzuschreiben. Haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Müssen wir auf jeden Fall auch noch, steht jetzt heute auch noch so ein bisschen auf unserer To-Do-Liste, uns darum mal noch zu kümmern. Und dann können wir mal gucken, wie lange wir dort dann bleiben dürfen bei dem Warm Showers Host in Bursa, wenn wir einen finden. Und ja, abhängig davon müssen wir mal gucken, ob wir dann in Bursa wieder eine Episode veröffentlicht bekommen. Wenn nicht, dann wird es halt einfach, ja, irgendwann später werden. Das, ehrlich gesagt, können wir jetzt nicht so ganz einschätzen, wann. Also wir haben da nicht so wirklich einen Plan B, aber irgendwann wird es dann halt, wird dann bestimmt mal wieder eine kommen. Ich glaube, so viel können wir versprechen. Ja, also nach einer ja doch jetzt recht langen Pause hier in Istanbul, so lang waren wir jetzt ja nun wirklich noch nie in einer Stadt.
Und so viele Episoden haben wir auch noch nie an einem Ort veröffentlicht.
Ja, das stimmt, ja. Fahren wir dann morgen mal weiter und ja, dann
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.